Wer dachte, das Ausrufen des Klimanotstands wäre ein Hinweis darauf, Politik habe nach dem Nachhilfeunterricht der Fridays for Future Bewegung verstanden, dass es auf Dauer höchst ungesund ist, permanent auf Kosten der Umwelt zu wirtschaften, sieht sich eines Schlechteren belehrt. Rekapitulieren wir. 2015 wurde das Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Seitdem hat sich die Problematik verschärft. Hierzulande wurde die Klimaveränderung mit der dritten Trockenzeit in Folge unignorierbar spürbar. Fridays for Future trat auf den Plan und verlangte von der Politik, endlich in die Gänge zu kommen, während diese schließlich die Bewegung zu umarmen suchte. Zu feste Umarmungen können allerdings den Erstickungstod zur Folge haben und den Klimanotstand ausrief. Jetzt also sollte sie kommen, die ökologische Wende. Und angesichts der Gesundheits-, Ökologie- und klimaschädlichen Abgase des Individual- und Lastverkehrs auf den Straßen gehört dazu natürlich auch eine ökologische und sozialverträgliche Verkehrswende. Mit viel Tamtam und Oho rief auch das Marburger Stadtparlament den Klimanotstand aus. Und es gab nicht wenige Umweltverteidiger, die das in helle Begeisterung versetzte. Es tat sich ja auch etwas. BürgerInnenversammlungen wurden angesetzt, um ökologisch fortschrittliche Ideen zu sammeln. Politik versprach, diese mindestens zu berücksichtigen. Zumindest in Marburg schien Mensch auf einem guten Weg. Die nüchterneren ZeitgenossInnen unter uns guckten dagegen einfach mal auf den Busfahrplan im oberen Ockershausen, am Stadtwald oder in der Marbach und stellten fest, will Mensch zur Frühschicht, zum Beispiel bei einem der größten Arbeitgeber der Stadt, dem UKGM, kommen, dann nach wie vor ganz sicher nicht mit dem Bus. Da käme man nämlich viel zu spät an. Mensch muss aber nicht Stadtplanung studiert haben, um zu wissen, dass der Berufsverkehr eine der größten Quellen von Verkehrsaufkommen ist. Dies alles vorausahnend hat der Goethe seinen Zirkusdirektor gleich am Anfang seines berühmtesten Dramas sagen lassen: Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Schlimmer geht dagegen immer. Wir unternahmen diesen Sommer eine Fahrradtour entlang des Mains, Rheins und der Ruhr bis hoch ins Sauerland und überall bot sich dasselbe Bild. Fichte ist Geschichte in Deutschland. Überall in den Wäldern sieht Mensch riesige braune Flecken. Macht durchaus einen leicht apokalyptischen Eindruck, schön anzusehen ist das nicht. Klimawandel, Erwärmung, Trockenheit, Monokulturen und den Rest erledigt der Borkenkäfer. Und was macht Politik? Will mitten durch einen gewachsenen, gesunden Mischwald eine Autobahn in Private-Public-Partnership planieren, aufgrund von Planungen aus der Asphaltzeit, in der es zwar durchaus bereits Warnungen vor dem menschgemachten Klimawandel gab, aber nur, um sie konsequent zu ignorieren. Die Rede ist hier natürlich von dem Weiterbau der A49 mitten durch den Dannenröder Forst. Selbstverständlich soll der Weiterbau der Wirtschaft dienen. Und das ist natürlich einsehbar. Marburg wurde in den letzten 40 Jahren im Vergleich zum Beispiel mit der Nachbarstadt Gießen, die einen Autobahnanschluss hat, ökonomisch förmlich abgehangen. Man denke nur an die Nachfolgeunternehmen der Behringwerke und an die daraus resultierenden, sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen. Ah, Moment, nee, das ist ja umgekehrt. Die sind ja in Marburg, nicht in Gießen, und es ist Marburg, das weit mehr prosperiert. Nun gut, aber Mensch kann die Lage ja noch verbessern. Finden auch die GegnerInnen des Weiterbaus der A49 und schlugen vor, hiesige Firmen mit einem Gleisanschluss zu versehen. Soll schon in der ersten industriellen Revolution ganz gut geklappt haben. Scheint aber in Vergessenheit geraten zu sein, was zeigen könnte, dass es womöglich eine gute Idee gewesen wäre, aus dem Lokschuppen in städtischer Verantwortung ein Eisenbahn- und Verkehrsmuseum samt Start-ups mit progressiven Lösungen in Sachen Verkehr zu machen, anstatt in privater Regie den nächsten Kommerzschuppen mit angeschlossener Hotellerie. Und diese Idee erscheint umso strahlender, schaut sich Mensch die Antwort der Initiative Ja 49 an auf den Vorschlag, die regionalen Firmen an das Eisenbahnnetz anzuschließen. In der OP vom 3. September lesen wir, das ginge nicht, weil die heutige Infrastruktur der Bahn für den Wirtschaftsverkehr nicht ausreichend sei. Na, das ist nun fast schon wieder gut. Da verwandelt Politik in der neoliberalen Offensive der 1990er Jahre die Deutsche Bundesbahn in die Deutsche Bahn AG, baut etliche Bahnkilometer ab, legt für die Börsenhübschheit ganze Strecken still, lässt die Infrastruktur verkommen und spart an Personal, bis es quietscht, um dann schulterzuckend festzustellen, die heutige Infrastruktur der Bahn reiche leider nicht aus, regionale Firmen mit einem Eisenbahnnetzanschluss zu versorgen, etwas, was man schon im 19. Jahrhundert vermochte. Apropos Börsenhübschheit. Wer war nochmal für die Bahnprivatisierung? Sören Barthol, hiesiger Direktkandidat und Abgeordneter der Klimanotstand ausrufenden SPD. Und der hat gegenüber der OP am 24. August im Interview seiner Befürchtung Ausdruck gegeben, dass der von ihm unbedingt befürwortete Bau der A49 hässliche Bilder produzieren werde. Und da hat er recht, der Sören Barthol. Eingeschlagene Köpfe, waldrettender junger Menschen, machen sich in der Tat ganz schlecht im Wahlkampf nächsten Jahres, wo Sören Barthol ja wieder das hiesige Direktmandat gewinnen möchte. Mehr noch. Das nächste Mal, wenn die SPD das Wort Klima wieder in den Mund nimmt, könnte sie vom Publikum nur noch höhnisches Gelächter als Antwort bekommen. Doch wo bleibt Bündnis 90 die Grünen? Warfen sie sich während der Fridays for Future Proteste nicht in die Brust, sie seien die einzige wahre Ökopartei? Brachte ihnen das nicht einen enormen Aufschwung in den Wahlumfragen? Da trifft es sich in der angespannten Situation doch gut, dass die Grünen mit Tarek Al-Wazir in Wiesbaden den Verkehrsminister stellen. Doch leider, leider, ach, man würde ja so gerne, wenn einen die Sachzwänge, na, Sie wissen schon. Ja, in der Tat, wir wissen. Papier ist geduldig, entscheidend sind die Taten. Und Politik muss dann auch nicht greinen, sie werde so ungerecht behandelt. Wenn Programmatik und Reden in der Opposition der Parteien so himmelweit entfernt sind von ihrem Regierungshandeln, dann steht die Funktionsfähigkeit repräsentativer Demokratie ernsthaft in Frage. Ende August demonstrierten AusbaugegnerInnen der A49 in Marburg. Zuvor hatten sie den Parteien einen Brief zum Thema geschrieben. Mit den Antworten, die sie auf diesem Brief erhalten hatten, setzten sich die KlimaschützerInnen während der Demonstration auseinander. Auf der Auftaktkundgebung am Elisabeth-Blochmann-Platz machten sie zunächst ihren eigenen Standpunkt klar.
Verkehrswende. Dieses Ziel schreiben sich PolitikerInnen aller möglichen Parteien auf die Fahne. Mit einer Verkehrswende will die Politik erreichen, dass der Verkehr grüner, also klimafreundlicher wird. Im Klartext, ÖPNV ausbauen, diesen kostengünstiger machen und vor allem den Verkehr nach und nach von der Straße holen. Wie macht Mensch das am besten? Das Cleverste ist doch dann eigentlich, die Autobahn zu bauen, von der Großkonzerne profitieren und durch die die Umwelt zerstört wird. Das hört sich nicht zielführend an, ist es auch nicht. Aber genau das passiert gerade in der Nähe von Marburg. 100 Hektar des Dannenröder Forstes sollen gerodet werden. 100 Hektar eines gerundeten 200 bis 300 Jahre alten Mischwaldes, der außerdem ein Wasserschutzgebiet ist. Der angrenzende Herrenwald, der auch betroffen ist. Ein Flora- und Fauna-Habitat. Und all das soll für den Bau einer Autobahn zerstört werden. Wälder, die mit zunehmender Hitze- und Dürreperioden für uns immer essentieller werden. Das dort gewonnene Trinkwasser versorgt eine 500.000 Menschen. Dieses Wasser würde durch den Bau einer Autobahn verunreinigt werden. Wie kann es sein, dass in den Zeiten des Klimawandels und zunehmenden Wassermangels ein solches Schutzgebiet zerstört werden darf? Ihr fragt euch, warum so etwas absolut Widersprüchliches gemacht werden soll. Ein gängiges Argument ist, die AnwohnerInnen der Dörfer von Lkw-Lärm zu entlasten. Und das ist auch absolut notwendig, aber nicht mit Hilfe einer Autobahn. Denn diese störenden und lauten Lastwägen fahren zu Großkonzernen wie Ferrero und Fritz Winter, die tatsächlich beide sogar einen eigenen Gleisanschluss auf ihrem Gelände haben. Was es also braucht, ist eine Verlegung des Güterverkehrs auf die Schiene. Aber eine Autobahn klingt doch viel attraktiver. Nein, wir brauchen keine weitere Autobahn. Was wir wirklich brauchen, ist eine sozial-ökologische Verkehrswende, die Autos nicht umleitet, sondern überflüssig macht. Wir brauchen keine Autos, die lärmen, rauchen und töten. Wir brauchen Straßen, die nicht breiter, sondern schmaler werden. Der Güterverkehr muss auf die Schiene kommen. Der ÖPNV und Radverkehr müssen ausgebaut werden. Und wir müssen endlich verstehen, dass dies nicht mehr zulasten unseres Klimas passieren darf. Dabei soll es das kein Widerspruch mehr sein. Es besteht eine zu große Lücke zwischen Einsicht und Handeln. In jedem Parteiprogramm finden wir doch die Versprechen für eine bessere Klimaschutzpolitik. Wie kann dem Danny dann noch so etwas passieren? 200 Jahre gewachsen und dann abgeholzt für eine Autobahn. Unfassbar. Zuständig für den Bau der A49 und die Zerstörung des Dannys ist dann ausgerechnet auch noch ein grüner Politiker, Tarek Al-Wazir, hessischer Superminister für Verkehr, Wirtschaft, Bau und Wohnen. Hier offenbart sich, was aus einem grünen Politiker werden kann, wenn mit der CDU koaliert wird. Wie ist so ein Verhalten zu rechtfertigen? Verkehrswende und Umweltschutz sind das ganz sicher nicht. Das ist jetzt alles schon absurd genug, aber es kommt noch besser. Im Juni wurde die Klage des BUNDs vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt. Die Zerstörung des Dannys ist somit rechtmäßig. Der Grund dafür? Ein Formfehler in der Klagestellung. Denn eigentlich wäre der Bau dieser Autobahn aus heutiger Rechtssicht nicht mehr zulässig. Der Danny dürfte nicht mehr gerodet werden. Doch genau das soll jetzt ab Oktober passieren. Der Danny ist nicht nur irgendein Wald. Die Entscheidung, dass der Danny gerodet werden darf, ist eine Entscheidung gegen die Verkehrswende, gegen das Fortbestehen der Wälder in Deutschland und somit ganz klar eine Entscheidung gegen das Klima. Und das geht uns alle was an.
Die 150 Leute starke Demo zog vor die Stadthalle und setzte sich dort mit den Positionen der CDU, Linken und der SPD auseinander.
Dann kommen wir jetzt auch noch mal mehr zu dem inhaltlichen Teil. Und zwar haben wir vor einiger Zeit einen offenen Brief an die Parteien Marburgs geschrieben. Der wurde auch schon bei einer der letzten Demonstrationen dort bei den Parteibüros abgegeben. Und von einigen Parteien haben wir Antworten bekommen, leider nicht von allen. Und die Antworten könnt ihr euch jetzt auch gerne in einer kommentierten Version anhören. Und ich denke, wir fangen mit der CDU an.
Antwort der CDU. Sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr Schreiben vom 17. Juli 2020 bedanken wir uns herzlich. Die CDU hat sich immer uneingeschränkt für den Ausbau der A49 eingesetzt. Die Autobahn ist eines der zentralen Verkehrsprojekte in Mittelhessen und in unserer Region. Ihre Einschätzung in Bezug auf die Wirtschaft und die Entlastung der Anwohner der Bundesstraße 3 können wir leider nicht teilen. Insbesondere die Anwohner der B3 werden durch den Ausbau eine deutliche Entlastung vom Schwerlastverkehr erfahren. Aber auch die Autobahnverbindung zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und Kassel wird damit um viele Autobahnkilometer kürzer.
Ja, was soll man dazu sagen? Da scheint wer das Kern des Problems nicht verstanden zu haben. Dass Anwohnende der B3 unter dem Lärm der LKWs leiden, ist Fakt und muss unbedingt geändert werden. Aber eine Autobahn zu bauen, die den Lärm einfach nur verlagert, statt tatsächlich zu beheben, verfehlt nun wirklich jeglichen Sinn der Sache. Das Problem ist nicht die Lage der Straße. Das Problem ist der Verkehr an sich. Anstatt diesen auf eine andere, anderswo gelegene Straße abzuwälzen, muss der Verkehr auf die Schienen gebracht werden, denn das wäre eine wirkliche Lösung.
Die letzte noch anhängige Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss der A49 im Teilabschnitt zwischen Stadt Allendorf und Gemünden-Felder an der A5 ist beim zuständigen Bundesverwaltungsgericht abgewiesen worden. Das bestätigt eindeutig, dass die für alle drei verbundenen Streckenabschnitte der A49 bestehende Planfeststellungsbeschlüsse rechtskräftig sind. Ein Abschnitt befindet sich bereits im Bau, mit den beiden weiteren kann wohl noch dieses Jahr begonnen werden.
Ja, es gab rechtskräftige Urteile, aber wir alle wissen, wie diese ausgingen. Inhaltlich wurde den Bedenken gegen die A49 zugestimmt. Abgewiesen wurde die Klage wegen eines lächerlichen Formfehlers. Die Argumentation der Rechtsstaatlichkeit hinkt.
Die Region insgesamt wird durch einen Lückenschluss näher an das Rhein-Main-Gebiet heranrücken und die Verkehrsinfrastruktur in unserem ländlichen Raum weiter gestärkt. Das ist für Pendler und den Tourismus, aber auch für die vielen Betriebe und Unternehmen in und um Marburg eine wichtige und gute Nachricht.
Aha, die Verkehrsinfrastruktur soll also gestärkt werden. Was ist mit ÖPNV-Infrastruktur, mit der stillgelegten Umtalbahn? Was ist mit dem Güterverkehr auf die Schienen? Wie wäre es also mit einer Verkehrsinfrastruktur mit Zukunft, statt auf Individualverkehr, der motorisiert ist, zu setzen?
Unabhängig von dieser Fragestellung haben wir in Marburg klare Vorstellungen, wie es mit dem Thema Klimaschutz in den kommenden Jahren weitergehen soll. Mit dem von uns und unseren Partnern von SPD und BFM beschlossenen Klimaaktionsplan haben wir den Weg für ein CO2-neutrales Marburg 2030 geebnet. Leider konnten sich diesem Weg nicht alle Parteien der Marburger Stadtverordnetenversammlung anschließen. An diesem ambitionierten Ziel werden wir in den kommenden Jahren intensiv arbeiten. Wir sind uns sicher, dass Sie uns auf diesem Weg unterstützen werden.
Liebe CDU, da scheint wohl wer den Widerspruch in der eigenen Argumentation nicht ganz verstanden zu haben. Der Klimanotstand steht im eindeutigen Widerspruch mit dem Bau einer neuen Autobahn. Ein CO2-neutrales Marburg heißt nicht, dass alles außerhalb der Stadtgrenzen einfach ignoriert werden kann. Der Wortlaut des Klimanotstandes schreibt vor, dass die Klimakrise höchste politische Priorität haben muss und in allen politischen Handlungen berücksichtigt werden muss. Eine Zustimmung zur A49 ist die Kündigung des Klimanotstandes. So, dann kommen wir jetzt zur Antwort von den Linken.
Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Aufgrund dieser Erfahrung setzt sich die Fraktion Marburger Linke im Stadtparlament nachdrücklich für eine sozialökologische Verkehrswende ein. Das bedeutet, dass der motorisierte Individualverkehr zurückgedrängt werden muss, zugunsten öffentlicher und energiesparender Verkehrsmittel. Die Fraktion Marburger Linke befürwortet und fordert daher seit langem für die Stadt Marburg den Ausbau eines attraktiven ÖPNV zum Nulltarif. Es gehört ebenso zu den Schwerpunkten, für einen Ausbau des Radverkehrs zu sorgen. Die Straßen, auch in Marburger Wohngebieten, leiden zunehmend unter dem Lkw-Verkehr. Wir setzen uns für eine Rückverlagerung des Gütertransports auf die Schiene ein, ebenso für eine Wiederinbetriebnahme stillgelegter Bahnstrecken. Im Marburger Raum gibt es große expandierende Firmen. Die zusätzlichen Anforderungen an Mobilität dürfen nicht zum Ausbau oder den Neubau von Straßen führen, sondern müssen nachhaltig und umweltfreundlich über Jobtickets und öffentliche Verkehrsmittel mit dem Ziel eines flächendeckenden ÖPNV gelöst werden, sodass in den kommenden Jahren Alternativen zum Pkw, insbesondere auch in ländlichen Bereichen, zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang bereitet uns auch der wachsende Trinkwasserverbrauch der Firmen große Sorge. Von daher ist es ökologisch und verkehrspolitisch naheliegend, dass sich die Marburger Linke immer wieder gegen den Aus- und Weiterbau der A49 ausgesprochen hat. Unsere Fraktionsmitglieder haben sich auch persönlich an Protestaktionen beteiligt, um Solidarität und Unterstützung für die AktivistInnen auszudrücken.
Persönliche Beteiligung ist super und wichtig und freut uns. Aber wie wäre es mit einer offiziellen Solidaritätsbekundung mit den AktivistInnen und ihren Aktionen? Wie wäre es mit einer offiziellen aktiven Unterstützung des Widerstandes im und um den Wald und vor allem auch im Hinblick des Widerstandes rund um die drohende Räumung?
Grundsätzlich erfordern ein Beschluss des Stadtparlaments vom Sommer 2019 und der kürzlich beschlossene Klimaaktionsplan, dass alle kommunalpolitischen Maßnahmen daraufhin geprüft werden sollen, ob die dem Umwelt- und Klimaschutz entsprechen. Dies erfordert eine Stellungnahme gegen weitere Autobahnen.
Ja, und dann gab es da noch eine Partei, die es anscheinend gar nicht erst für nötig gehalten hat, zu antworten, und zwar die SPD. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass für die Marburger SPD ein Bundestagsabgeordneter in Berlin sitzt, namens Sören Barthol, der sich seit Jahren für die A49 einsetzt. Wie passt das zusammen mit einem von der Marburger SPD hochgelobten Klimaaktionsplan?
Ihren Abschluss fand die Demonstration am Bahnhof. Das war treffend, denn manch einer mag beim Hören des Antwortschreibens der Grünen nur noch Bahnhof verstanden haben.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe GegnerInnen der A49, wir Grüne vertreten schon sehr lange die Auffassung, dass der Neubau von Autobahnen kein geeignetes Mittel ist, unsere Verkehrsprobleme zu lösen. Angesichts der Klimakrise gilt dies umso mehr. Daher freuen wir uns über Ihre und eure Initiative und wollen diese auch noch in Form eines Antrages an die Stadtverordnetenversammlung aufgreifen. Zur Beantwortung der Frage, wie wir uns positionieren, haben wir in der Anlage eine entsprechende Stellungnahme beigefügt. Stellungnahme der Grünen-Fraktion in der Marburger Stadtverordnetenversammlung zum Weiterbau der A49. Die Fraktion der Grünen begrüßt den Beschluss des Kreisverbands der Grünen Marburg-Biedenkopf, den Dannenröder Appell, zu unterzeichnen. Schon der Parteirat der Hessischen Grünen hatte im Dezember 2019 in einem Beschluss nochmals festgehalten, dass der Bau der A49 falsch war und falsch ist. Andererseits wurde aber auch zur Kenntnis genommen, dass das Baurecht mehrfach höchstrichterlich bestätigt wurde. Wir Grünen sind seit 40 Jahren als einzige Partei in Hessen gegen die A49. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben diese Niederlage einstecken müssen und das ist schmerzlich. Der Bundestag hat, auch auf Betreiben des heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Sören Barthol, den Bau der A49 beschlossen und die notwendigen Finanzmittel im Bundeshaushalt bereitgestellt. Die Bundesregierung hat die bundeseigene Gesellschaft DEGES beauftragt, den Bau zu organisieren. Diese hat nach dem letzten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gegen die Klage des BUND die Baufirma Strabag mit dem Weiterbau beauftragt. Dieser Vertrag tritt am 1. September in Kraft. Darauf haben wir Grünen und auch das Land Hessen leider keinen Einfluss. Der Bund hat bestellt und bezahlt den Bau im Public-Private Partnership. Das Baurecht in Form des Planfeststellungsbeschlusses wurde unter problematischen Umständen unter dem FDP-Verkehrsminister Dieter Posch in 2012 geschaffen und mehrfach höchstrichterlich als rechtmäßig bestätigt. Damit liegt es nicht mehr in der Macht des hessischen Verkehrsministers, das Baurecht in Form des Feststellungsbeschlusses mit legalen Mitteln aufzuheben. Auch wir appellieren an den Bundestag und Bundesregierung, den Bau der A49 zu stoppen. Sie sind diejenigen, die entscheiden können, ob sie das vorliegende Baurecht nutzen wollen oder nicht.
Ja, der Auftrag kommt vom Bund. Ja, die kommunale Ebene hier in Marburg kann nicht einfach mal so über Landes- und Bundespolitik entscheiden. Ja, es gibt höchstrichterliche Urteile. Das ist uns alles nicht neu. Aber was bringen uns höchstrichterliche Urteile, wenn diese zwar inhaltlich dem Stopp der A49 beipflichten, die Klage wegen eines Formfehlers aber abgewiesen wird? Was bringen uns diese Urteile, wenn diese uns an der Rechtsstaatlichkeit zweifeln lassen? Was bringen uns Ausreden grüner PolitikerInnen auf allen Ebenen, die nicht aufhören, sich aus ihrer Verantwortung zu stehlen? Und was bringt uns das alles in einer Klimakrise, in der die ersten Gemeinden vor einigen Tagen das Trinkwasser verloren haben und wir zusehen können, wie Wälder um uns herum absterben? Wir haben Klimakrise. In Anbetracht dessen ist Gehorsam vielleicht einfach nicht mehr angebracht.
Zurzeit ist eine Petition der Schutzgemeinschaft Ohmtal im Landtag. Diese Petition unterstützen wir ausdrücklich. Viele Annahmen, die den damaligen Gutachten zur Schaffung des Baurechts zugrunde lagen, sind und bleiben mehr als fragwürdig. Der Bau der A49 ist verkehrs- und umweltpolitisch falsch. Er läuft der notwendigen Verkehrswende zuwider, zerschneidet wertvolle Naturräume und beeinträchtigt diese nachhaltig. Die Eingriffe beeinträchtigen gravierend die regionale Trinkwassergewinnung, was letztendlich die KundInnen der kommunalen Wasserwerke auch in Marburg bezahlen sollen. Darüber hinaus verursacht bereits der Bau einer solchen Autobahn enorme CO2-Emissionen und passt angesichts der Klimakrise nicht mehr in die Zeit. Die Grünen in Marburg begrüßen und unterstützen den zivilgesellschaftlichen Protest gegen den Weiterbau der A49 und fordern ein Moratorium, damit die Baubeschlüsse unter Berücksichtigung der aktuellen umweltpolitischen und verkehrspolitischen Ziele überprüft und gegebenenfalls auch zurückgenommen werden können.
Die Grünen begrüßen also zivilgesellschaftlichen Protest. Dann sei an dieser Stelle folgender Hinweis erlaubt. Wir alle wissen, Bilder von Schlagstöcken und Pfefferspray gegen friedliche Aktivistinnen im Wald im Auftrag der Landesregierung zählen nicht unbedingt zu den cleversten Wegen, WählerInnen für die Grüne Partei zu gewinnen. Mit Blick auf die drohende Räumung im Danni sollte sich die Grüne Partei wohl überlegen, auf wessen Seite sie steht. Auch die Grünen hier in Marburg. Die nächsten Kommunalwahlen sind nicht allzu weit weg.
Am Samstagabend, den 26. September, kamen unter großem Applaus über 100 Fahrradfahrende bei strömendem Regen, wie im folgenden Interview sehr gut zu hören, am Dannenroder Sportplatz an. Sie hatten die A49 zur Fahrradschnellstraße umfunktioniert. Das wollen sie am nächsten Samstag, den 3. Oktober, wiederholen und suchen dafür noch viele weitere Mitstreitende. Doch, hört selbst. Ja, ihr habt heute einfach mal eine Autobahn einem besseren Zweck zugeführt. Was habt ihr gemacht?
Ja, wir sind heute Morgen von Kassel aus losgefahren und dann 20 Kilometer Landstraße, um dann auf die A49 aufzufahren und für 3 Stunden knapp die gesamte Autobahn in eine Fahrtrichtung, also Richtung Stadt Eilendorf, zu befahren. Das heißt, der Straßenverkehr wurde komplett gesperrt und umgeleitet und wir sind dann da 3 Stunden lang mit Fahrrädern auf der A49 langgezuckelt und genau, unser Ziel war der Dannenröder Wald, der ja für den Weiterbau dieser Autobahn, auf der wir gefahren sind, gerodet werden soll, also zumindest eine Schneise in den Wald gerodet werden soll. Und das soll jetzt in den nächsten Wochen stattfinden und aus Protest gegen diese Rodung und Räumung der dortigen Besetzung, Waldbesetzung, haben wir diese Demonstration angemeldet und genau, die werden wir nächste Woche nochmal wiederholen.
Ja, also ihr habt also daraus eine Fahrradschnellstraße gemacht. Wie war denn das Feeling auf der Autobahn mit dem Fahrrad?
Ja, auf jeden Fall ist das eine nebensächliche Sache natürlich, weil wir jetzt nicht zum Fahrradfahren hergekommen sind, um uns irgendwie ein schönes Gefühl zu haben auf der Autobahn, aber es war schon auf jeden Fall sehr großartig.
Ja, sich so eine Autobahn zu erobern, war das eigentlich schwierig? Also ich hätte sogar fast vermutet, na, ob die da drauf kommen?
Ja, das haben wir tatsächlich auch gedacht und wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass wir so lange auf der Autobahn fahren dürfen, angesichts eines Urteils vom Bundesverfassungsgericht, dass eine kurzfristige Nutzung der Autobahn für Demonstrationen auf 90 Minuten maximal begrenzt hat. Wir haben aber tatsächlich im Kooperationsgespräch mit dem Regierungspräsidium Kassel eine total kooperative und uns begeisternde Absprache getroffen. Wir mussten darum kämpfen schon, also wir haben sehr lange diskutiert, wir haben 4 oder 5 Stunden in diesem Kooperationsgespräch gesessen und schlussendlich konnten wir aber Hessen Mobil, die das blockiert haben mit dieser langen Autobahnnutzung, konnten wir davon überzeugen, dass es doch möglich sei, die ganze Strecke zu sperren und sobald die dann ihr Okay gegeben haben, war das dann für das Regierungspräsidium auch überhaupt gar kein Problem mehr und dann ging das eigentlich alles ziemlich flott.
Wie viele Leute wart ihr dieses Mal?
Ja, dieses Mal waren wir von Anfang an erstaunlich viele, also mehr als wir gedacht hätten. Wir waren 200, die aus Kassel gestartet sind. Was wir aber unterschätzt haben, ist, dass tatsächlich auf der Autobahnstrecke gar nicht so viele Leute dazugekommen sind. Das heißt, die Anzahl der Personen, die mitgefahren ist, die hielt sich mehr oder weniger konstant um die 200 rum. Es waren in den höchsten Zahl, also in den größten Momenten waren das so 300 ungefähr, die wir tatsächlich auf der Straße waren. Und jetzt zum Ende, zur Abschlusskundgebung, waren noch so 150 Leute dabei, weil viele dann in Stadt Eilendorf schon zum Zug gegangen sind. Mhm. Genau, und was wir aber hoffen, ist, dass jetzt angesichts des Wetters diese Woche und auch der kurzen Vorankündigung, dass wir durch diese Veranstaltung heute, nächste Woche bei unserer zweiten Fahrraddemo, also eine Tandem-Demo, die angemeldet ist, zweiteilig, dass wir nächste Woche für die gleiche Strecke nochmal wesentlich mehr Zulauf haben und sehr, sehr viel mehr Demonstrationsteilnehmer.
Ist die eigentlich auch genehmigt?
Ja klar, die ist genauso genehmigt. Die Verfügung steht bereit. Also die Polizei, dieses Regierungspräsidium Kassel hat gleich für beide Termine eine Verfügung ausgefertigt. Der einzige Unterschied nächste Woche ist, dass wir ab Borken schon von der Autobahn runter müssen, weil von Borken bis Neuenthal bereits mit den Weiterbauarbeiten der A49 begonnen werden soll, also weil ja hier jetzt auch nächste Woche der Waldbesetzungsteil geräumt werden soll, wird dann genauso wahrscheinlich nächste Woche auch schon an der A49 weitergebaut und dementsprechend ist die Strecke gesperrt, weswegen wir schon von Borken runter müssen, aber das sind immer noch knapp 20 Kilometer, die wir auf der Autobahn fahren können nächste Woche.
Wer dieses Interview hört und am 3. Oktober, das ist ja ein Samstag, wer da mitfahren will, wo kann man zu euch stoßen?
Auf jeden Fall in Kassel am Hauptbahnhof um 9 Uhr am Samstag, den 3.10. Da gibt es eine Auftaktkundgebung, die dauert eine halbe Stunde. Um 9.30 Uhr fahren wir los. Der nächste Halt ist dann Budenstärk an der Auffahrt zur Autobahn. 11.30 Uhr waren wir heute. Das hat super geklappt, das werden wir auch nächstes Mal hinkriegen. 11.30 Uhr bis 12 Uhr. Dann geht es auf der Autobahn weiter. Und dann halten wir eine dritte Kundgebung in Schlierbach. Da gibt es auch direkt einen Bahnhof. Die ist dann um 14.30 Uhr, da kann man auch nochmal dazu stoßen und wer lieber nur eine kurze Strecke mitfahren mag, der kann noch, oder die kann noch, kurz vor Stadt Eilendorf, da wo jetzt die Herrenwaldbesetzung ist, auf der B454 eine Kundgebung mitmachen, die findet so ungefähr gegen 17 Uhr statt, wobei wir heute auch schon eine halbe Stunde zu spät da ankamen, also vielleicht auch ein bisschen später.
Tja, und an dieser Stelle wurde das Interview leider unhörbar, weil die Band Strom und Wasser volle Pulle einsetzte. Die zollten ihrem Namen an diesem Abend vollen Tribut. Das Wasser kam von oben, und zwar reichlich, und Strom gab es auf der Bühne. Und der Funken sprang über. Aber alles kein Problem. Wir reichen die noch fehlende Info hiermit nach, nämlich wo Mensch sich über die Fahrraddemo am 3. Oktober auf dem Laufenden halten kann. Nämlich auf der Website https://a49fahrraddemo.blackblocks.org, also nochmal https://a49fahrraddemo.blackblocks.org. Kommt Mensch in den Dannenröder Wald, trifft sie und er auf unglaublich engagierte, kompetente, kämpferische, empathische und sich kümmernde Menschen. Eine davon leitete am Sonntag, den 27. September, den Sonntagsspaziergang durch den Dannenröder Wald. Und das war Elke von der Bürgerinitiative Keine A49. Sie nahm sich daran anschließend noch viel Zeit für uns und führte uns überaus sachkundig durch den Wald. Heraus kam dabei das folgende Gespräch. Ja, fangen wir vielleicht mal mit etwas Persönlichem an. Mhm. Wie lange wohnen Sie denn schon hier in dieser Region?
Ja, ich bin hier geboren. Das ist also meine Heimat. Und ich bin seit einem Jahr aktiv im Widerstand gegen dieses Autobahnprojekt.
Jetzt war die erste Räumungsversuch schon, also der Barrikaden zumindest. Wir waren eben bei diesem Tripod. Mhm. Was ist da passiert?
Man hat mitgeteilt, dass man Wegebarrikaden wegräumen möchte, um Rettungswege freizuräumen. Das wäre auch akzeptiert worden. Der Tripod, der dort an diesem Tag geräumt wurde, stand überhaupt nicht im Wege. Also die Fahrzeuge hätten da ohne weiteres durchfahren können, auch die Räumfahrzeuge aller Art. Aber man hat es da einfach probiert, diesen Tripod zu räumen. Und als erstes hat man ganz fahrlässig eine Stütze dieses Tripods zur Seite gezogen, sodass diese ganze Konstruktion instabil wurde und die Person, die auf diesem Tripod saß, die ganze Zeit in akuter Lebensgefahr schwebte. Weil wenn das ganze Teil aus dem Gleichgewicht gerät, kann es sehr leicht passieren, dass diese drei Balken zusammenstürzen und dann Mensch mit hinfällt, nach unten fällt und die Balken auf den Menschen fallen.
Falls hier also tatsächlich geräumt wird, lässt das Schlimmes befürchten?
Das ist unsere ganz große Befürchtung. So unprofessionell wie die Polizei in diesem Fall vorgegangen ist, muss man davon ausgehen, dass sie keinerlei Erfahrung hat mit solchen Räumungsaktionen und auch sich anscheinend nicht beraten hat, wie man da vorgeht. Und wenn ich dann bedenke, dass wir hier hohe Besetzungsstrukturen haben in den Bäumen, weiß ich nicht, was dann passieren wird.
Wie gehen die AktivistInnen im Wald mit der Natur um?
Mein Eindruck ist eben, dass diese AktivistInnen oder die hier im Wald sind, sehr achtsam mit allen Dingen umgehen. Sei es mit Menschen, sei es mit Material, sei es mit Lebewesen oder den Bäumen. Das zeichnet sich zum Beispiel, fängt damit an, dass Wege abgelegt sind, dass man nur auf bestimmten Wegen sich bewegt, damit man eben nicht den Boden im Wald an allen Stellen zertrampelt. Es zeigt sich darin, dass man wirklich alle Lebensmittel aufbraucht und nichts verschwendet und nichts wegwirft. Und vor allen Dingen zeigt es sich, dass diese Menschen sehr achtsam und wertschätzend miteinander umgehen, so wie man sich das wirklich in der übrigen Gesellschaft auch wünschen würde. Und diese Menschen, die ich kennengelernt habe, sind eben alles andere wie Chaoten, wie sie sonst oft immer beschrieben und dargestellt werden und schon gar nicht kriminell.
Befürworter der A49 versuchen den Wald, ich sage das jetzt mal so, ein bisschen zu diskreditieren, indem nämlich gesagt wird, na, der wird ja auch kommerziell genutzt, also so viel Naturschutz ist das ja gar nicht. Jetzt haben Sie vorhin erläutert, auf welche Art und Weise dieser Wald kommerziell genutzt wird. Vielleicht erzählen Sie das mal auch unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir da alle Bescheid wissen.
Ja, das ist hier schon dieser Wald ein Privatwald, der schon seit Jahrzehnten ganz naturnah bewirtschaftet wird. Das heißt, man entnimmt immer nur einzelne Bäume aus einem Bereich und lässt einfach die jungen Bäume von alleine nachwachsen. Also man macht es nicht so, wie das häufig in diesen Staats- oder Landesforsten der Fall ist, dass man einfach Monokulturen hat, die man dann flächendeckend zunächst mal aberntet und dann wieder nachpflanzt, sondern hier wird einfach nur stückweise Bäume entnommen und Gelegenheit gegeben, Jungbäume aufwachsen zu sehen.
Das heißt also, man kann in der Tat von einer nachhaltigen Nutzung reden.
Absolut, so würde ich das, ich bin da fachlicher Laie, aber das würde ich so bewerten. Und wenn man den Wald anguckt, ist es einfach total schön, es zu erleben. Es gibt alte und junge Bäume und kleine und große, so wie man sich's wünscht, eine Vielfalt an Lebensformen.
A49-Befürworter argumentieren dann, ja, es wird zwar Wald jetzt weggenommen durch die Autobahn, aber es wird ja wieder aufgeforstet und Sie haben uns da hinten etwas gezeigt und auch wie das gemacht worden ist. Das wäre super, wenn Sie uns das nochmal schildern würden.
Ja, also bei dem Wort aufforsten oder nein, anders, das heißt ja dann Ausgleichsmaßnahmen und es wird ja immer sehr stark von der Baugesellschaft beworben. Also es werden ja in Anführungsstrichen nur 85 Hektar Wald entnommen oder für die Autobahn sollen die gerodet werden, aber es finden auf 750 Hektar Ausgleichsmaßnahmen statt. Also schon allein diese Zahlenspiele sollen implementieren, dass es also ganz total viel gemacht wird, um den Verlust an Bäumen auszugleichen. Aber einen wirklichen Ausgleich für 300-jährige Bäume gibt es eben nicht. Ja, wenn ich einen Baum, der über so lange Zeit gewachsen ist und eine so große Biomasse hat, um CO2 zu filtern zum Beispiel oder eben das Wasser aus dem Boden zu halten, das kann ich mit so einem kleinen Bäumchen, mit so einem Setzling überhaupt nicht erreichen. Der braucht eben auch hunderte von Jahren, um die gleiche Leistung zu erzielen. Und es ist jetzt auch so in Zeiten von Klimawandel und schon auch Notstand, dass einfach diese Bäumchen gar nicht anwachsen. Von diesen Bäumen, die dort gepflanzt sind, von diesen Setzlingen, ist mindestens die Hälfte der Bäume nicht angegangen und müsste jetzt nachgepflanzt werden. Und wie oft die nachgepflanzt werden sollten, damit es überhaupt einen Bestand gibt, das vermag ich nicht zu sagen.
Das war auch eine ziemlich freie Fläche, also nicht wie Sie es hier geschildert haben, dass man jetzt in einem bestehenden Wald dann quasi was Neues anpflanzt. Das ist ja dann einfacher.
Genau, also das war dann eine Fläche, die man extra auch noch hergerichtet hat. Also dort standen Birken und einige Nadelhölzer, die hat man entfernt, um dann darauf Eichen zu pflanzen, damit man eben einen neuen Eichenbestand hier anpflanzt. Aber eben dadurch hat man, dadurch, dass man diese anderen Bäume weggenommen hat, die großen Bäume, die die Jungbäume hätten beschatten können, das hat man eben dadurch verhindert, sodass jetzt diese jungen Bäume in der Sonne heranwachsen müssen, wofür sie eigentlich gar nicht gebaut sind.
Entfernt bedeutet das, man hat die Birken und die Nadelbäume gefällt?
Ja.
Das ist ja kurios.
Ja, natürlich. Deswegen, wir verstehen hier überhaupt an manchen Dingen nicht, was hier sich die Planer oder die naturschutzfachlichen Behörden gedacht haben.
Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie, wenn man jetzt durch diesen Dannenröder Wald und durch den Herrenwald eine Autobahn pflastert?
In Bezug auf die Natur?
Ja.
Ja, in Bezug auf die Natur ist es natürlich eine Katastrophe, wenn wir jetzt gerade hier in diesem Dannenröder Wald, da wird ja wirklich die Schneise durch diesen Wald geschlagen. Das bedeutet, dass abgesehen von diesen Flächen, die für diese Autobahn benötigt werden, das Klima im Wald sich verändern wird. Viele Bäume werden das auch nicht überleben, weil sie es jetzt gar nicht gewohnt sind, plötzlich Randbäume zu sein, in der Sonne zu stehen, und sie werden eben auch dann noch sterben, auch wenn sie jetzt nicht gefällt wurden, weil sie einfach ein ganz anderes Klima gewohnt sind. Und das hat man im Sommer sehr schön hier gespürt, dass es im Wald einfach viel kühler war als auf den sonnigen Abschnitten oder vor dem Wald. Also dieser Wald ist wirklich auch klimarelevant und sorgt dafür, dass hier stabile klimatische Verhältnisse herrschen.
Ja, und wir Marburger sind ein bisschen neidisch. Ja, weil unsere Wälder sind echt viel trockener. Mhm. Also da sieht man, das ist mir als erstes Mal, wo ich hier war, ist mir das sofort aufgefallen. Also das ist ganz interessant. Was ich vor ein paar Wochen überhaupt noch gar nicht wusste, ist, dass es hier mal eine Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat und dass da jetzt droht, dass toxische Stoffe in das Grundwasser kommen. Aber vielleicht erklären Sie das mal.
Genau. In Stadt Allendorf gab es im Zweiten Weltkrieg eine der größten Munitionsfabriken in Europa. Und nach dem Krieg sind dort ganz viele Altlasten auf den Flächen verblieben. Und im Laufe der 70 Jahre wurde das meiste nicht was kontaminiert war an Boden, entsorgt oder die Altlasten beseitigt, sondern sie liegen zum Teil noch heute auf den Flächen. Und dadurch ist eben diese toxischen Stoffe, wir sprechen hier von TNT und anderen Belastungsstoffen, mit dem Regen in das Grundwasser ausgewaschen worden. Und jetzt schwimmt diese TNT-Linse in einem bestimmten Bereich und wird eben auch dort gehalten durch verschiedene Strömungsimpulse. Normalerweise hat ja das Wasser den Impuls zu fließen, nach Süden abzufließen, und durch eine unterirdische Gegenströmung versucht man eben diesen belasteten Wasserbereich in diesem Bereich zu halten, damit er sich nicht mit dem anderen Grundwasser vermischt. Und da besteht eben, wenn jetzt Bauarbeiten einsetzen, die große Gefahr, dass diese Strömungsverhältnisse, das kann man ja gar nicht vorher berechnen, was dann passiert, sich umdrehen, umkehren und es dann doch zu einer Vermischung mit dem übrigen Grundwasser kommt.
Es könnte jetzt überzeugte A49-Befürworter der Verdacht kommen, ach, die haben sich da schon wieder was Neues ausgedacht und so weiter. Das ist aber mitnichten so, weil auch offizielle Behörden da Befürchtungen haben, nicht?
Genau, also es gibt eine Stellungnahme vom Zweckverband Mittelhessischer Wasserwerke, die hat es auch in der Presse veröffentlicht, dass sie da starke Bedenken haben bei dem Ausbau der A49, und diese Behörde ist jetzt schon dabei, Ersatzbrunnen herzurichten, und damit sie auch im Bau, bei Baubeginn einige Brunnen abschalten kann. Aber das sind wirklich nur so einige Maßnahmen. Wenn der Worst Case eintritt, weiß ich nicht, was dann passieren wird. Und letzten Endes müssen es dann die Bürger wieder bezahlen, weil, soweit ich informiert bin, wird es nicht in die Baukosten der Autobahn einberechnet, sondern die Ersatzbrunnen werden auf die Bürger später umgelegt.
Und soweit ich informiert bin, ist das ja hier das Trinkwasserreservoir, also zumindest in der Gegend, von 500.000 Menschen.
So, genau, also das Trinkwasser von hier diesem Gebiet und aus dem Kleental wird bis in die Rhein-Main-Region geliefert. Es ist hier einer der größten Grundwasserkörper mit diesen 13 Brunnen. Ja, und diese Menschen wären dann unter Umständen alle davon betroffen, wenn das Grundwasser verseucht werden würde.
Jetzt fasst man sich ja ein bisschen an den Kopf, wenn man das alles so hört und denkt sich, aber da gibt es doch Genehmigungsverfahren. Und da wird so etwas geprüft. Was ist damit?
Ja, das vermag ich auch nicht zu sagen, aber meine Einschätzung oder das, was ich hier schon kennenlernen konnte im Zusammenhang mit der A49, also dann prüft man entweder nicht so genau oder man meint, man hätte geprüft und macht ein Häkchen dran. Also ich bin eben nicht Genehmigungs- und Planbehörde, aber wenn man es sorgfältig machen würde, dürfte ein solches Vorgehen nicht statthaft sein.
Ich habe hier so ein Faltblatt bekommen. Das ist eine Planung von 2010, wenn ich das richtig erinnere, wo also Alternativen ausgeheckt worden sind. Da geht es um eine Menge von Umgehungsstraßen, weil mit der Lärmbelästigung, das geht natürlich überhaupt nicht an der B3 und anderswo. Auch eine verstärkte Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene. Diese Pläne, da 2010, sind die eigentlich je mal ernsthaft in der Politik diskutiert worden?
Das glaube ich weniger, weil sonst hätte man ja eventuell zu anderen Lösungen kommen wollen. Soweit ich das mitverfolge, ist es einfach immer nur diese eine Planung gewesen, beziehungsweise man wollte diese Verbindung von Kassel nach Gießen oder Frankfurt herstellen, und die ersten Planungen liefen ja immer in weiter südlicher Richtung, einfach viel direkter. Und alle Gemeinden dort konnten sich erfolgreich gegen diese Autobahn wehren. Zum Schluss ist sie dann jetzt hier in Dannenroth gelandet, ganz weit nördlich im Vogelsberg, wo eben wenig Menschen wohnen, die sich wehren können.
Ich habe aus Gesprächen mit Menschen hier viele gehört, ja, wir haben die Grünen gewählt in der Hoffnung, also das ist eine Partei, wo wir uns darauf verlassen können, dass die also diese A49 nicht bauen werden. Ja, jetzt sitzen sie mit dem Umweltministerium, mit dem Verkehrsministerium in der Landesregierung. Ja, was sagt man dazu?
Da ist man eigentlich nur sprachlos, und ich bin erschüttert, dass die Grünen ihre Werte einfach so verkaufen für ein Mitregieren in einer schwarzen Koalition. Also das kann man, als normaler Bürger versteht man es einfach nicht, dass ein Minister diese Pläne hier, ein grüner Minister, so mitträgt. Es kann sein, oder er ist verpflichtet, das zu tun. Das ist ja ein Projekt des Bundes, und er ist als hessischer Verkehrsminister dazu verpflichtet, diese Planungen umzusetzen. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass er sich mal viel klarer positioniert, dass er diese Autobahn nicht will, und dass er Möglichkeiten erörtern würde, es wirklich dann auch mit den Prüfungen genau zu nehmen.
Ja, und damit Sand ins Getriebe zu streuen.
Genau.
Die Grünen machen sich auch ein bisschen einen schlanken Fuß, weil bei uns in Marburg, da sagen sie, also wenn wir die Angela Dorn und so weiter, und da sagen sie, ja, wir sind ja hier, also immer noch eigentlich voll dagegen, aber wir sind unterlegen und so weiter. Schaut man allerdings den Koalitionsvertrag sich an, dann haben die Grünen das mit unterschrieben, den Bau von A49.
Ja, und da steht aber einfach nur, die A49 wird fertig gebaut. Da steht nicht wann und unter welchen Bedingungen. Also da steht nur ein Satz und den kann man ja dann, könnte man, wenn man wirklich die Haltung hätte, man will die Autobahn nicht, schon auch ein bisschen mehr Engagement zeigen, dass man sie nicht will.
Ja.
Das könnte man wirklich etwas offensiver darstellen. So hat man doch den Eindruck, naja, es ist ihnen egal.
Also Enttäuschung, ne?
Ja.
Jetzt auf dem Weg hin, also wir stehen ja hier inmitten der Bäume.
Im Wald.
Es gibt auch viele Spechte hier im Wald. Ja. Das ist mir gestern Abend schon aufgefallen. Also unglaublich viele Spechte hier im Wald. Und da haben wir gesagt, also da habe ich festgestellt, Sie sind eine ganz schöne Optimistin. Man könnte ja jetzt so ein bisschen pessimistisch werden. Also die Räumung, sie scheint näher zu rücken. Worauf begründen Sie Ihren Optimismus?
Ja, solange der Wald noch steht, gibt es immer noch Hoffnung. Und ich hoffe auf ein Wunder und dass sich irgendwas tut, dass man doch der Politik nachweisen kann. Sie berufen sich ja immer auf die Rechtsstaatlichkeit und dass das Gericht alles für richtig befunden hat. Aber es gibt viele Dinge, die eben rechtsstaatlich nicht vollkommen korrekt umgesetzt sind. Also Ausgleichsmaßnahmen unter anderem. Ich habe selber Petitionen eingereicht, die noch nicht alle beantwortet wurden. Von daher, wenn man wirklich sich auf diese Rechtsstaatlichkeit verlässt, sollte man auch in diesem Bereich danach handeln. Und ein Punkt ist eben diese besonderen Ausgleichsmaßnahmen, diese CEF-Ausgleichsmaßnahmen, die müssen vorher vor Baubeginn wirksam umgesetzt sein und diese Wirksamkeit muss auch belegt sein. CES ist ein englisches Wort für schon, also die ständig vorher schon wirksam sein müssen.
Okay.
Ja. Genau, und es gibt verschiedene Ausgleichsmaßnahmen. Manche können auch erst nach Baubeginn oder nach Abschluss des Baues erfolgen. Aber diese besonders wichtigen CEF-Maßnahmen, die sind eben aus naturschutzfachlicher Sicht unbedingt notwendig, wenn man eben in so ein sensibles Gebiet wie dieses FFH-Schutzgebiet im Herrenwald eingreift. Und da steht im Naturschutzrecht so drinne, dass diese wirklich vor Baubeginn umgesetzt sein müssen und die Wirksamkeit muss belegt sein. Und das sehe ich bei einigen dieser Ausgleichsmaßnahmen nicht gegeben.
Den Hörerinnen und den Hörern, also die das jetzt hören, haben Sie denen vielleicht irgendwas zu sagen, eine Hoffnung, ein Wunsch?
Ja, der Wunsch ist natürlich, dass alle, die das jetzt hören, einmal in diesen Wald kommen, um ihn kennenzulernen. Ich hoffe, dass er noch lange einfach so ist und so bleibt, wie er jetzt gerade ist. Und dass wir hier keine Gewaltaktionen von welcher Seite auch immer erfahren müssen. Denn wenn man hier in diesen Wald kommt, merkt man sofort, dass eine Veränderung ist. Also man merkt es an sich. Es gibt ja dieses schöne Wort des Waldbadens. Das kann man hier wirklich hautnah erleben. Mir geht es immer ganz eindeutig so, ich komme in diesen Wald und fahre mit meinen ganzen Aktionen nach unten und entspanne mich. Und das würde ich ganz vielen Menschen wünschen, dass sie dieses Erlebnis auch einmal haben könnten. Und ich würde mir auch wünschen, dass wenn hier wirklich Räumungsaktionen laufen, dass ganz viele Bürger hierher kommen und einfach nur Präsenz zeigen und mit ihrer Anwesenheit zeigen, dass sie nicht für dieses Projekt sind, um es einfach deutlich zu machen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, Heinz, gestern Abend habt ihr ja eurem Namen voll Tribut gezollt, Strom und Wasser. Es war beides vorhanden, Wasser vom oben, Strom auf der Bühne.
Und es geht auch noch um Wasser hier, ne, thematisch bei dem
Festival. Das geht's auch noch, ganz genau. Wie war das für euch, hier aufzutreten?
Für mich ist das ein ganz wichtiges Anliegen. Ich bin ja der Sohn einer Indianerin. Also meine Mutter ist ja eine Indianerin aus Peru und bin entsprechend erzogen worden und habe ein sehr große Verbundenheit zu Naturschutzprojekten, weil ich es auch unglaublich wichtig finde. Und weil ich auch die Verantwortung von uns Menschen gegenüber allem, was uns wehrlos ausgeliefert ist, auch sehr, sehr stark spüre. Und deswegen fand ich das ganz toll, die Menschen, die sich hier einsetzen, unterstützen zu dürfen.
Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, war, jetzt musst du mir helfen, war das 2015 oder 2016? Da habt ihr eine Aktion gemacht, Floß auf den, also auf den Flüssen. Das war in diesem Fall am Main, in Aschaffenburg, wenn ich es richtig erinnere. Wegen der beschissenen Situation eben halt der Flüchtlinge. Ja, da haben wir uns gesehen, die Situation hat sich nicht gerade verbessert. Heute sehen wir uns hier, wo mitten in der Klimakrise eine Autobahn durch den Wald gepflastert werden soll. Ist das eigentlich das Selbstverständnis eurer Band, also wo es brennt, dann da auch dabei zu sein, zu unterstützen Bewegungen?
Also ich habe immer schon, es ist ein bisschen eine Sache, die mit meiner eigenen Biografie zu tun hat, weil ich habe als Kind schon sehr viel Unrecht gesehen auf der Welt, egal was, in welche Richtung, und konnte nichts machen, weil ein Kind hat keine Stimme auf der Welt. Und ich musste mir das alles passiv angucken. Und in dem Moment, als plötzlich Menschen anfingen, zu meinen Lesungen, zu meinen Konzerten oder zu unseren Konzerten zu kommen, habe ich immer gedacht, ich muss für die Menschen mitsprechen, die es schwer haben. Und dann halt eben auch natürlich für die, die gar keine Stimme haben, wie das halt bei den Flüchtlingen eigentlich zumindest lange Zeit der Fall war. Und wieder der Fall sein wird, wenn man sich das so anguckt. Und eben auch für die Natur natürlich, für die ganzen Belange. Und deswegen ist es, wir gehen eigentlich dahin, wo wir was bewirken können, und das ist nicht in irgendwelchen super teuren Theatern vor ausgesuchten Publikum, denen es allen gut geht, sondern eben da, wo Schwierigkeiten sind.
Heinz, wir krümmen uns vielleicht mal dahinter, weil die Rede nämlich so laut ist, die sicherlich wichtig ist. Hier haben wir vielleicht ein bisschen mehr Schallschutz. Möchtest du vielleicht, du hast ja jetzt schon einiges gesagt, aber möchtest du vielleicht zu der konkreten Situation hier was sagen?
Naja, ich finde einfach, dass wir hier in Deutschland ohnehin sehr, sehr viele Autobahnen haben, ein wahnsinniges mobiles Netz, dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal eine Viertelstunde länger irgendwo hin braucht und dafür nicht irgendwie hier 100.000 Bäume opfern muss und einen intakten Wald in einer Zeit, wo das aufgrund des Klimawandels der Wald sowieso überall stirbt. Die Auswirkungen sind ja dann auch entsprechend schlimm, weil das Grundwasser gesenkt wird und es ist so viel Zerstörung auf der Welt, dass ich es einfach total hirnrissig finde. Also mal abgesehen davon, dass es auch sehr unanständig ist, ja, einfach moralisch ist es auch unglaublich dumm, nicht jetzt mal anzufangen, die Natur zu schützen. Die einzige Natur, die wir selber, wenn man es nur egoistisch betrachtet, ja brauchen, um zu überleben. Und das hier ist auf jeden Fall ein wichtiger Knotenpunkt. Und es ist wichtig, wie diese Entscheidung ausfällt. Und es ist auch wichtig, eine Partei, die eigentlich für Naturschutz steht und das hier mitträgt, daran zu erinnern, dass sie glaubhaft bleiben muss. Und deswegen sind wir hier.
Wie erklärst du das eigentlich? Eigentlich mittlerweile nicht zuletzt, also durch Fridays for Future angestoßen, reden ja jetzt eigentlich alle Parteien von, ja, wir haben also Klimaprobleme, da muss jetzt also was passieren, Energiewende, Verkehrswende. Und statt Verkehrswende jetzt wieder eine neue Autobahn, wieder mehr Autoverkehr. Sind das alles nur Worte oder und haben es nicht wirklich verstanden oder wie erklärst du dir das?
Ja, es sind nur Worte, ja. Es ist ganz einfach. Die eigenen Interessen, das sind alles Leute, denen geht's gut letztlich. Ne? Ich meine, man muss sich ja angucken, wer trägt die Entscheidungen in dieser Gesellschaft. Ja? Das ist eine Konzernelite, das sind irgendwelche auch Politiker, die seit Jahren nur in Fünf-Sterne-Hotels unterwegs sind, die einen netten Garten haben und die wissen, wenn es ihnen allen schlecht geht, haben sie die Mittel und die Beziehungen, das irgendwie so zu schieben und zu verlassen und sich da ihr Plätzchen zu sichern, dass sie und ihre Familien irgendwie davonkommen. Und was mit dem Rest ist, scheint viele auch gar nicht zu interessieren. Ich glaube, es ist ein Haufen Schwätzer und Narzissten in der Politik. Und es wird einfach Zeit, da mal Menschen hinzubekommen, die tatsächlich was tun, die tatsächlich, wo der Abstand zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie tun, eben klein ist. Und damit meine ich bestimmt nicht die Rechten, ja, sondern ich meine eigentlich anständige Menschen, Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube, dass das in der Politik wie überall relativ dünn besetzt ist, weil es uns allen einfach so lange gut ging und weil wir so lange auch so eine goldene Fassade hatten, hinter die wir nicht blicken mussten, weil das Elend erst weit weg anfing. Aber jetzt ist das Elend halt zu uns unterwegs und jetzt müssen wir auch handeln.
Heinz, du hast eben eine Ansage gemacht, da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen gezuckt oder mich auch gewundert. Und zwar, als du gesagt hast, ja, bis hierhin seien die Grünen einigermaßen glaubwürdig gewesen. Na, und dann habe ich mich gleich erinnert irgendwie, also mir ist noch lebhaft in Erinnerung 1998, 99, wie sie in die Regierung angetreten haben. Und gleich im selben Jahr Deutschland in einen Krieg geführt haben, im ersten nach dem Zweiten Weltkrieg, auch Hartz I bis Hartz IV, finde ich nicht lustig. Also haben die Grünen, wenn ich mir dann auch noch angucke, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, ein Autolobbyist, hier in Hessen ist die dritte Landebahn von Fraport unter grüner Ägide mitgebaut worden. Also für mich haben die Grünen schon längst ihre Glaubwürdigkeit verloren.
Ja, das ist richtig. Aber ich finde so den, klar, mit der Autobahn, mit der Autolobby und auch zum Beispiel in Hamburg, wo die Grünen dann gleich den Elbausbau mitgetragen haben und sowas, ja. Aber sie werden, wie soll ich sagen, bisher konnte man irgendwie denken, okay, es ist halt eine Umweltpartei und sie haben vielleicht eine gewisse Naivität, was andere Sachen angeht. Aber wenn du mit deinem Kernthema, mit dem du antrittst, und das Kernthema ist ja das Entscheidende, warum du eine Partei wählst. Du wählst ja die einen, weil sie eben sozial sind und die anderen, weil sie konservativ sind und die dritten, weil sie halt für die Natur stehen. Wenn du anfängst, dein eigenes Kernthema zu verraten, finde ich, dann ist einfach ein Punkt erreicht, wo du eigentlich nicht mehr wirklich wählbar bist für die Leute, die das vertreten. Und da müssen die Grünen eben aufpassen. Du hast natürlich recht, es gab schon viele Verstöße, aber Wer erinnert sich eigentlich danach? Wir haben ja sowieso immer alles vergessen. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich das mal hier so in der Form. Ne? Ja. Also wenn man es genau historisch betrachtet, ist das richtig. Ne? Aber hier ist das auf jeden Fall auch so, sagen wir es mal so.
Wir beim Trotzfunk sind ja nicht nachtragend, wir vergessen allerdings nichts.
Gut,
ja, sehr schön. Ja. Nee, aber ich habe so den Eindruck, wenn man jetzt SPD, Grüne und Linkspartei nimmt, dann ist anscheinend das Reden in der Opposition wie die Programmatik etwas ziemlich anderes als dann das Regierungshandeln. Ja. Würdest du diesen Eindruck teilen?
Das ist das, was man unter Politik versteht. Und ich habe es begriffen, als ich mit den Refugees unterwegs war zum Teil, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, dass ich aus taktischen, politischen Gründen, um bestimmte Leute zu schützen, bestimmte Sachen nicht mehr öffentlich sagen konnte. Ich habe also selber anfangen müssen, aus strategischen Gründen gewisse Kompromisse zu machen. Das hat mich sehr belastet. Mhm. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie Politik funktioniert, dass du manchmal, dass es halt eine Kompromissfindung ist, dass du gezwungen bist, bestimmte Dinge zu tragen, um andere durchzusetzen, was ich nicht richtig finde. Deswegen habe ich dieses Projekt auch nicht mehr fortgeführt, weil ich mir selber unehrlich vorkam und gemerkt habe, ich verliere Glaubwürdigkeit für mein Publikum und für mich selber auch. Und das ist das, was sich jeder grüne Abgeordnete, der praktisch solche Kompromisse eingeht, fragen muss und was sich nicht unabhängig von Grünen jeder fragen muss. Realpolitik funktioniert so, ne? Du hast plötzlich mit deinen weltanschaulichen Gegnern zu tun und siehst, okay, du kannst was bewirken für die gute Sache, bist aber gezwungen oder die versuchen dich zu zwingen, dich selber zu verbiegen für die Geschichte. Und dann gehst du normalerweise eine kleine Verbiegung ein und gehst wieder eine kleine Verbiegung ein und dann merkst du gar nicht, dass du immer mehr dich charakterlich veränderst und so wirst. Ne? Und es ist, glaube ich, schwierig. Das muss ich zur Entschuldigung mancher Leute sagen, die da vielleicht wirklich auch mit einem Idealismus anfangen und dann plötzlich wo ganz anders aufwachen. Ne? Aber es darf nicht sein. Dieser Schritt darf nicht sein. Man darf nicht so werden, weil das Vertrauen der Menschen ist ein unendlich schönes und wertvolles Geschenk und es gibt so selten. Und sich das zu verspielen, ist was Schreckliches.
Mhm. Heinz, wenn man dir so zuhört oder wenn ich dir so zuhöre, vielleicht ist das ja auch ein Missverständnis, dann habe ich ganz viel das Gefühl, dass dir ganz wichtig ist, die Haltung des Einzelnen, auch die Moral des Einzelnen und so weiter. Während ich so manchmal bei Politik, also ein bisschen struktureller denke, dann denke ich eben halt, ja, dass das so ist, was wir gerade besprochen haben über die Politik, liegt einfach daran, dass die Wirtschaftsmächtigen eben halt auch die stärkeren Bataillone haben. Also dann kommt sowas kommt dann sozusagen von sowas.
Ja, ich glaube, sagen wir mal so, dass die meisten Menschen glauben, dass das so ist, ist aber nicht so. Ich habe das einmal gemerkt, als ich eingeladen war beim ZDF-Nachtstudio, da habe ich mit dem Olaf Henkel und dem Karl Lauterbach und dem Chef der Süddeutschen Zeitung ein Interview geführt über Armut.
Ja.
Und dann hat der Volker Panzer, hieß der, glaube ich, damals gesagt, ja, wir sind ja alle Mittelstand. Und da musste ich schon lachen, weil mein Konto hat damals, ich glaube, waren 25 Euro drauf. Und der Olaf Henkel ist mehrfacher Millionär. Und ich glaube, auch Lauterbach und dem Chef der Süddeutschen geht es nicht schlecht.
Was unterer Mittelstand.
Ja, genau. Ich war der untere Mittelstand. Und ich habe aber plötzlich gemerkt, dass diese mächtigen Leute total Angst vor mir hatten. Die hatten Angst vor dem Unberechenbaren und davor, dass ich halt über das Leben spreche, wie das Leben ist und eben nicht mit irgendwelchen Statistiken und irgendwelchen anderen Sachen da hausiere. Und dass ich dadurch natürlich die Herzen der Menschen viel mehr berühren kann als sie. Und das ist eine Sache, das darf man nie vergessen, wenn man gegenüber diesen Wirtschaftsleuten da sind. Man hat auch Macht, ja. Man hat die Macht, ja, Glauben zu schaffen, zu bewegen, zu berühren, die Menschen zu überzeugen. Und das ist eine sehr starke Macht. Denn sonst hätte es ja nie Entwicklung gegeben. Jetzt wären wir immer noch, guck dir die katholische Kirche an, zur Zeit der Inquisition. Etwas Machtvolleres gab es noch nie. Jeder, der was gesagt hat, wurde gefoltert, in Stücke gehauen und sonst irgendwas. Und trotzdem haben sich die Menschen durchgesetzt, weil sie bereit waren, für die Wahrheit weiterzugehen. Und wir haben eine Demokratie, was eigentlich lange Zeit, Jahrhunderte gar nicht möglich schien. Und genauso ist es mit der Wirtschaft. Man kann sie durchaus in die Knie zwingen. Man kann mächtig sein, wenn man sie boykottiert, wenn man einfach Produkte eines bestimmten Herstellers, wenn wir alle kein Nestle mehr kaufen würden, ja, dann würden die das merken. Ja, es ist einfach so, es ist schon so, aber man muss die Menschen überzeugen können und dafür muss man halt glaubwürdig bleiben. Und da bin ich wieder beim Einzelnen. Das ist, wie bist du selber glaubwürdig für dich und dann für die anderen auch so.
Heinz, ich finde deinen Optimismus sehr ansteckend, das finde ich gut. Also in diesen Zeiten ist das ja auch besonders wichtig. Sag mal, jetzt durch die Ansagen bin ich ein bisschen neugierig geworden, weil ich hätte den Heinz sofort, wenn man mich gefragt hätte, wo verortest du denn politisch, hätte ich gesagt, das ist ein Anarchist, der kämpft für eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Ich bin ein Anarchist. Eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Ich kämpfe für eine Umwertung der Werte. Ich kämpfe zum Beispiel dafür, wenn ich wieder mit meinem Indianertum da kommen darf. Zum Beispiel meine Großmutter hat in einem Stamm gelebt, wo nicht derjenige geachtet wurde, der am meisten Besitz hatte, sondern der am meisten abgegeben hat. Wenn einer Besitz gehabt hat und hat nichts abgegeben, wurde der gesellschaftlich geächtet. Der war überhaupt nicht anerkannt, ne? Aber wenn du gegeben hast, war das so. Und ich glaube, dass so eine, zum Beispiel, wenn eine Achtung für den Menschen da ist, der sich sozial engagiert, wenn zum Beispiel eine Krankenschwester oder ein Kindergärtner, wenn die richtig gut bezahlt werden, weil jeder sagt, Wahnsinn, die sind für unsere Kinder da, die sind für die Gesundheit da, und irgendein Fußballer, weil er halt irgendwas hin und her schiebt, oder ein Manager von einem Wirtschaftsunternehmen, wo es nur um Geld geht, man sagt, na, was ist das schon, das hat ja die ganze Welt zerstört, ne? Diese Leute sind wichtig, dass, wenn so eine Umwertung geschieht, ich bin eigentlich, sagen wir mal, ein anarchistischer Humanist, wenn man so möchte. Ich glaube, dass wir schon eine Orientierung brauchen, aber sie kann liebevoll sein und sie kann verantwortungsvoll sein. Und da müssen wir einfach hinarbeiten.
Ja, I agree. Also sonst
überleben wir es auch einfach nicht, ja?
Mhm. Okay, aber jetzt leben wir ja noch in den Tiefen des Kapitalismus und du bist ein Kulturschaffender und die Kulturschaffenden hat die Corona-Krise hart erwischt. Wie sieht denn eure Situation aus?
Sie sieht bei uns allen nicht so gut aus und bei mir noch am schlechtesten eigentlich, weil meine Mitmusiker haben noch sowas wie Musikunterricht, wo sie online weitermachen konnten und sie haben so Verträge gehabt, wo sie nachweisen können, dass sie Gagen verloren haben, was so ein bisschen ersetzt wurde. Bei mir war es halt so, dass ich gar keiner Hilfe in Anspruch nehmen konnte. Ich habe ja sogar wegen des Spendenkontos, wir haben ja diese 1 Million gegen rechts gesammelt, das Spendenkonto haben sie mir als Betriebskapital ausgelegt.
Oh.
Und insofern habe ich gar nichts bekommen, was aber eigentlich gut war. Im Nachhinein muss ich schon wieder optimistisch sagen, denn es hat mich gezwungen, was zu tun. Und ich habe mir so überlegt, was kann ich machen? Und da kam erst auf den Gedanken, ich bin durch Schleswig-Holstein, wo ich laufe, gewandert wie die Brüder Grimm und habe Märchen und Gedichte geschrieben und habe mir sozusagen so über so ein Crowdfunding so eine Kilometer-Groschen gegeben. Und das war ein wunderschönes Projekt. Das hat mich auch zur Literatur wieder zurückgeführt, wo ich ja ursprünglich herkomme. Und das Zweite ist, was ich jetzt gemacht habe, aus der Not heraus. Ich habe mir überlegt, wenn ich keine Bühne mehr bespielen kann, dann schaffe ich mir selber eine Bühne. Und so haben wir den Lümmel, das Liedermacher-Überlebensmobil, ins Leben gerufen und haben jetzt unsere eigene autarke Bühne, die natürlich für einen anarchistischen Typen wie mich ein Paradies ist. Und insofern sind lauter gute Sachen aus Corona entstanden, aus der Not heraus. Aber das ist ein Gesetz, das ich schon aus meinem Leben kenne, dass die Not eigentlich eine wunderbare Freundin sein kann, wenn man gelassen bleibt und ein bisschen nachdenkt, was mache ich denn jetzt so?
Ja, und ich habe auf eurer Seite gelesen, also ihr wart am 24.09. in Kassel, stimmt das? Und
ja.
Am 25.09. in Göttingen?
Genau.
Ja, was, wie ist es gegangen? Also waren es viele Leute
cool.
da? Ja.
Es war unterschiedlich besucht. Die Angst vor Corona ist immer noch vorhanden. Ne? Aber wir haben in Kassel 4 verschiedene Veranstaltungsorte bespielt. Und ganz verschiedene Stadtteile, alle haben so Stühle rausgestellt, sie kamen und es war unglaublich romantisch. Wir haben Musiker aus Kassel und dann eben auch aus Göttingen gefragt, die ja auch nichts zu tun haben, ob sie mit uns spielen. Und es war so eine glückliche Atmosphäre und so eine, ja, es war einfach, es war anarchistisch, es war friedvoll, es war irgendwie, hat die Menschen zusammengebracht. Man konnte die Corona-Vorschriften alle einhalten ohne Probleme. Und weil es kurz war, haben die Leute auch nicht so gefroren. Und die Musikgenossen und vor allem die Kollegen, gerade die Jüngeren, die ja noch krasser ausgebremst werden als wir, die wir vielleicht ein bisschen bekannter sind. Und wir kriegen wenigstens so Radioeinladungen und sowas. Die waren so glücklich. Also der Lümmel, der ist wirklich eine tolle Sache. Und beide Orte waren toll. Und jetzt werden wir anfangen, in den Norden ein bisschen zu bespielen. Und dann kommen wir wahrscheinlich hier auch wieder vorbei.
Also es gibt schon weitere Termine.
Ja, es gibt weitere Termine. Ich bin natürlich sehr viel am Verhandeln, immer mit den Ordnungsämtern und so. Also es ist sehr viel Arbeit. Und wir könnten uns von dem, was in den Hut reinkommt, nicht finanzieren. Aber es gibt einige in der Stadt, in den Kulturämtern, die tatsächlich diesmal das so ein bisschen übersehen, was für ein radikaler Typ ich bin. Und sagen, okay, nee, wir geben ihnen das ja ein schönes Projekt. Wir machen da was. Und wir kriegen schon Fördergelder auch. Und das... Das hilft uns und so können wir überleben und das halt praktisch auch noch was Gutes tun damit.
Ja, der Trotzfunk hat ja seine Basis in Marburg. Seid ihr da auch eventuell schon in der Nähe?
Ja,
kann man da was sagen?
Auf jeden Fall.
Also Marburg auch?
Marburg auch. Wahrscheinlich, wenn wir im Winter kommen, da muss man dann halt frieren für die Kunst, aber das ist ja auch cool.
Naja, aber deine Musik, eure Musik wärmt ja auch auf. Habt ihr eigentlich einen neuen Gitarristen?
Nee, wir haben verschiedene. Wir haben drei. Ich arbeite, weil ich ja so viel spiele und so viel Benefits mache, kann ich nicht immer mit den gleichen arbeiten. Die verlieren ja immer Geld, wenn sie mit mir spielen. Deswegen habe ich 3 Gitarristen, 2 Keyboarder, 2 Schlagzeuger und einen noch, der Saxophon und sowas spielt. Und die wechseln sich immer ab, je nachdem, wer kann.
Also es sind auf jeden Fall super Musiker.
Ja,
also
das
fand
Musiker,
ich richtig gut.
Ja.
Ja, die letzte Platte, ich befürchte irgendwie, ich bin gar nicht mehr auf den Stand der Dinge. Die letzte Platte, die ich mitbekommen habe, ist Anti-Cool. Aber da ist so bestimmt, ist dann nochmal was Neues rausgekommen?
Ja, danach ist Reykjavik rausgekommen. Da waren wir in Island und haben mit isländischen Musikern 2 Alben aufgenommen. Wir haben eine Tour in Island gemacht und in Deutschland. Danach ist Herzwäsche rausgekommen. Das ist ein sehr politisches Album, was so um die Pegida AfD, diese neue rechte Selbstbewusstsein geht. Dann kam ein sehr poetisches Album, Fallen und Steigen. Da haben wir zum ersten Mal in Italien aufgenommen. Und jetzt haben wir Mann aus Stein gerade draußen. Das ist ein Album, was haben wir mit 2 Schlagzeugen und 2 Bässen eingespielt.
Das hört sich spannend an.
Yeah.
Ja, also es gibt, du warst sehr produktiv, yeah, oder ihr wart sehr produktiv.
Yeah,
gut, Heinz, dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir.
Herr Rehm, vielleicht versuchen wir mal die ganze Arbeitskampflage im öffentlichen Dienst ein bisschen zusammen so auseinander zu dröseln. Also zunächst einmal, es streikt, beziehungsweise es warnstreikt ja nur die Bediensteten des Bundes und der Kommunen. Ist das richtig?
Genau, zurzeit ist Tarifrunde im öffentlichen Dienst kommunal und beim Bund. Beim Bund bedeutet halt eben Beschäftigte des Bundes in verschiedenen Bundesverwaltungen. Natürlich auch zum Beispiel in Bundeswehrkrankenhäusern, aber halt auch im kommunalen Dienst. Das bedeutet in erster Linie sind das Krankenhäuser, Verwaltungen, Erzieherinnen in Kindergärten, allgemeiner sozialer Dienst. Genau.
Und warum sind nicht die Bediensteten der Länder dabei? Das könnte man sich ja natürlich fragen.
Seit dem Ende des Bundesangestellten-Tarifvertrages ist leider die Tariflandschaft im öffentlichen Dienst ziemlich zersplittert. Es gibt einerseits den Tarifvertrag bei den Kommunen, es gibt einen Tarifvertrag für die Landesbeschäftigten, es gibt einen Tarifvertrag für die Beschäftigten des Landes Hessen, weil Hessen ja aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgetreten ist, also aus dem Konzert der anderen Bundesländer. Und es gibt auch einzelne Spartentarifverträge, zum Beispiel für den Nahverkehr.
Also eine ganz schöne unübersichtliche Tariflandschaft inzwischen?
Es ist eine sehr unübersichtliche Tariflandschaft und ist natürlich auch ein Problem, dass die Beschäftigten nicht mehr parallel zum Streik aufgerufen werden können und teilweise dann auch in Bundesländern unterschiedliche Regelungen gibt, was im Tarifbereich Nahverkehr, also für Busfahrerinnen und Busfahrer, Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer natürlich halt eben ein Problem ist, weil es einfach keinen Gleichklang gibt und am Ende auch teilweise unterschiedliche Bezahlungen in verschiedenen Bundesländern gibt.
Ja, und da hat Verdi jetzt gesagt, jetzt damit ist, muss Schluss sein und hat gerade da in diesem Bereich eine besondere Forderung erhoben, die nicht auf Gegenliebe stößt. Welche Forderung
ist das? Im Nahverkehr sind die Tarifverhandlungen durch Verdi synchronisiert worden. Das bedeutet, dass die parallel jetzt geführt werden können, weil man einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag möchte. Weil unser Ziel ist es, dass ein Straßenbahnfahrer, egal in welchem Bundesland er arbeitet, egal in welcher Stadt er arbeitet, eben auf das gleiche Entgelt bekommt und natürlich auch die gleichen Arbeitsbedingungen, sprich Arbeitszeit etc. hat. Und von Arbeitgeberseite ist es so, dass das und auch andere Tarifforderungen gerade im öffentlichen Dienst mehr auf Ablehnung stoßen.
Der öffentliche Personennahverkehr, ganz interessant ist, da hat Verdi ein Bündnis geschlossen und zwar mit Fridays for Future. Was ist die Grundlage dieses Bündnisses?
Die Grundlage dieses Bündnisses ist, dass es Verdi natürlich um die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen geht, aber gleichzeitig natürlich auch darum geht, dass man eine ökologische Alternative zum individualisierten Personenverkehr schafft, also sprich zum motorisierten Autoverkehr. Und diese Alternative ist in den Städten und eigentlich auch auf dem Land, kann das eigentlich nur der ÖPNV sein. Und der ÖPNV muss ausgebaut werden, der muss gestärkt werden, die Netze müssen besser werden, aber dafür braucht man halt eben auch das nötige Personal. Und wenn man halt von einem Gehalt als Busfahrer oder Straßenbahnfahrerin gerade in Metropolregionen nicht leben kann, wird diesen Beruf eben auch niemand ergreifen und da muss eine Stärkung ansetzen und deshalb ist es eben super, dass von Fridays for Future und Verdi da halt eben dieses das Bündnis gibt, dass man sich gemeinsam unterstützt, dass man an einem Strang zieht, weil es halt eben eine gesellschaftliche Aufgabe letzten Endes ist und keine reine tarifliche Forderung.
Gehalt ist das eine, die Arbeitsbedingungen sind das andere. Wie sind die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr, zum Beispiel auch bei den Busfahrern bei uns hier in Marburg?
In Marburg die Arbeitsbedingungen der Busfahrer, also man ist ja mittlerweile wieder zurückgekehrt in Flächentarifvertrag, das ist erstmal eine erfreuliche Botschaft, aber natürlich ist es so, dass Arbeitszeiten, die Belastung und auch die Bezahlung verbesserungswürdig ist und deshalb ist es erstmal richtig, dass sich Kolleginnen und Kollegen da zu Wehr setzen, an Streiks beteiligen und hoffentlich auch mit einer entsprechenden Bereitschaft und Durchhaltevermögen dann ihre Forderungen durchsetzen.
Wie in der Pflege gibt es auch einen Fachkräftemangel im ÖPNV, nicht?
Es gibt im Prinzip im ganzen kommunalen, im ganzen Dienst der Kommunen und auch des Bundes, alles was öffentlicher Dienst ist, einen Personalmangel. Das hat damit zu tun, dass teilweise private Arbeitgeber an manchen Stellen mehr bezahlen, dass es einfach auch manchmal gar nicht genug ausgebildet wird für manche Bereiche und es ist an den Arbeitsbedingungen oftmals krankt. Und das ist sozusagen, es hat viele Ursachen, das Problem, aber es gibt diesen Fachkräftemangel und da muss man gegensteuern. Und das beste Mittel gegenzusteuern ist natürlich, attraktive Bedingungen zu schaffen, weil es ansonsten halt eben auch andere Möglichkeiten gibt, einen Job zu finden.
Bezogen auf alle Berufsgruppen jetzt im öffentlichen Dienst, um die es dir jetzt geht, was fordert Verdi?
Verdi fordert im öffentlichen Dienst erstmal eine gleiche Lohnerhöhung für alle Beschäftigten, also aktuell geht es um 4,8%, idealerweise auch einen Festbetrag für die unteren Lohngruppen, also dass die eben überproportional angehoben werden, weil im öffentlichen Dienst, das vergessen viele Menschen, gibt es durchaus auch Niedriglohn oder Menschen, die von ihrem Einkommen eigentlich nicht leben können.
Ja.
So, und die sollen aus unserer Sicht eben etwas mehr bekommen als die, die besser verdienen, aber es soll für alle eben eine Lohnerhöhung vor allem geben. Und das ist der Punkt, wo halt gerade die kommunalen Arbeitgeber aus unserer Sicht versagen oder sich vor ihrer Verantwortung drücken, dass man einerseits in der Pandemie immer die Beschäftigten gelobt hat, dass sie halt trotz aller Widrigkeiten zum Dienst erscheinen und halt eben auch arbeiten müssen, weil in vielen Bereichen im öffentlichen Dienst muss gearbeitet werden, wenn ich an die Feuerwehr denke, wenn ich an viele Aufgaben zum Beispiel im Sozialdienst denke oder wenn ich halt eben auch an zum Beispiel Krankenhäuser denke oder den öffentlichen Nahverkehr oder die Müllabfuhr. Das sind Bereiche, die halt einfach nicht dauerhaft stillstehen können, weil wir als Gesellschaft die brauchen. Und jetzt sagen die Arbeitgeber, danke, war gut, aber es gab auch Bereiche, behaupten sie dann, die halt eben während der Corona-Pandemie geschlossen waren, wo Kurzarbeit gemacht wurde, die dann eben auch natürlich in der Kurzarbeit halt eine Aufstockung ihres Kurzarbeitergeldes bekommen haben durch die Tarifverträge und jetzt sagt man halt, man möchte keine Lohnerhöhung bezahlen.
Ja genau, und das wird damit begründet, wir haben ja durch die Corona-Maßnahmen Krise, die öffentlichen Verkehrsmittel beispielsweise, da sind die Einnahmen weggebrochen, überhaupt die Steuereinnahmen brechen weg. Also wie kann man da so viel verlangen? Was entgegnen Sie dem?
Das ist erstmal eine gesellschaftliche Schwerpunktsetzung, was man halt eben, was wichtig ist für die Gesellschaft und was weniger wichtig ist. Und es ist aus unserer Sicht ganz klar, wenn der Flugverkehr massiv subventioniert wird, die Lufthansa bekommt immerhin 9 Milliarden, dann müsste das eigentlich auch selbstverständlich sein, dass man dann den öffentlichen Nahverkehr auch durch eine Krise versucht, weiter zu subventionieren und eben auch zu stärken, weil die einzige logische Alternative eben zum verstärkten Klimawandel ist eben eine Stärkung anderer Fortbewegungsmöglichkeiten. Und da spielt der öffentliche Nahverkehr eine zentrale Rolle. Auch wenn jetzt vielleicht momentan nicht ganz so viele Leute diese Mittel nutzen, werden sie es in Zukunft sicherlich wieder tun.
Ihre Gewerkschaft argumentiert ja auch damit, ja gerade in der Krise darf jetzt nicht gespart werden an den Löhnen, weil das ist Sparen an der Kaufkraft. Wie viele Beschäftigte haben wir denn? Über wie viele Beschäftigte reden wir denn da eigentlich im öffentlichen
Dienst? Im Dienst der Kommunen und des Bundes arbeiten knapp über 2 Millionen Beschäftigte. Also es ist wirklich eine sehr große Gruppe an Menschen, die natürlich in den verschiedensten Bereichen arbeitet.
In den Kliniken, da geht es ja tatsächlich noch um einen anderen Punkt, und zwar, also habe ich zumindest gelesen, ich hoffe, es ist richtig, um ein Personalbemessungsinstrument, und das nennt sich sehr kryptisch PPR 2.0. Worum handelt es sich da?
Also genau, bei der PPR 2.0 handelt es sich um ein Personalplanungsinstrument, was früher sozusagen bundesweit einheitlich war, die PPR 1.0 müsste man sagen, also die ursprüngliche Pflegepersonalregelung. Und Verdi und die Deutsche Krankenhausgesellschaft immerhin fordern, dass der Bund mit Gesetzgebungskompetenz halt wieder eine verbindliche Personalbemessung einführt. So, wir sind eigentlich auch guter Dinge oder waren vor der Pandemie guter Dinge, dass es möglich ist, so eine gemeinsame Personalbemessung wieder einzuführen. Das würde sicherlich den Druck auf die Kolleginnen und Kollegen im Pflegedienst insbesondere halt verringern, und es würde dafür sorgen, dass Kolleginnen weniger Überlastung erfahren und auch sicherlich einen Druck auf die privaten Arbeitgeber insbesondere ausüben, dass sie eben kein Personal oder nicht an Personal sparen.
In einigen Bereichen gab es ja Personaluntergrenzen, die während dieser Corona-Krise jetzt ausgesetzt worden sind. Sind die eigentlich immer noch ausgesetzt?
Die sind noch ausgesetzt, aber das ist auch mit diesen Personaluntergrenzen ist erstmal sehr begrüßenswert, dass überhaupt Personaluntergrenzen eingeführt wurden. Aber es sind einfach Personaluntergrenzen, die nicht ausreichend sind. Also wir brauchen nicht Personaluntergrenzen, wir brauchen wirklich Mindestbesetzungen, die gutes Arbeiten ermöglichen, die eine gute Pflege ermöglichen, die Qualität in der Krankenversorgung ermöglichen, und die brauchen wir in allen Pflegebereichen, und wir brauchen die auch über den Pflegebereich hinaus. Also es braucht zum Beispiel auch Quadratmetervorgaben für die Reinigung im Krankenhaus und klare Qualitätsstandards, weil Qualität ist nicht nur in der Pflege ein wichtiger Maßstab, sondern zum Beispiel auch in der Reinigung ist es ja so, dass durch Krankenhauskeime wirklich jedes Jahr Tausende von Menschen versterben, und es wäre vermeidbar durch mehr Personal und eben durch eine höhere Qualität, die dann erzielbar wäre.
Und die Reinigungskräfte haben meistens noch schlechtere Arbeitsbedingungen, weil die gerne outgesourced werden.
In vielen Krankenhäusern werden die Reinigungskräfte outgesourced. Das ist so, das ist auch hier in Marburg und in Berlin zum Beispiel der Fall.
Heute streiken in Marburg sowohl die Beschäftigten der Vitus-Klinik als auch vom UKGM. Die Vitus-Klinik, was ist das eigentlich für eine Klinik?
Die Vitus-Klinik ist eine psychiatrische Fachklinik in Marburg, die verschiedene psychiatrische Angebote und auch eben stationäre Behandlung hat, sowohl Tagesklinik als auch dauerhafte stationäre Aufenthalte. Es gibt eine Jugendforensik, also halt einen Strafvollzug für Jugendliche, und verschiedene pflegerische und therapeutische Angebote. Es ist also ein Krankenhaus. Und genau, die Kolleginnen, ist ein öffentlicher Träger, Vitus, und die Kolleginnen und Kollegen befinden sich heute eben auch im Warnstreik für die Durchsetzung eben der Lohnforderungen im öffentlichen Dienst.
Ja, und die Kolleginnen und Kollegen des UKGMs auch, die gehören zwar eigentlich gar nicht zum öffentlichen Dienst, weil die sind ja privatisiert. Und da steht Asklepios jetzt vor der Tür. Ja, vielleicht sagen Sie kurz mal nochmal dazu etwas.
Genau, die gemeinsame Klammer erstmal des Streiks ist sicherlich, heute findet die Gesundheitsministerkonferenz statt, wo Jens Spahn und die Gesundheitsminister Länder zusammenkommen, und da ist natürlich ganz klar unsere Erwartung, dass halt eben für die Beschäftigten was passiert. Eigentlich muss man unserer Auffassung nach weg von diesem profitorientierten Gesundheitssystem, weg von den Fallpauschalen, die halt eben Menschen in verschiedene oder sozusagen Krankheiten mit Werten beziffern und die eben dazu führen, dass halt auf profitorientiertes Gesundheitssystem stattfindet. Das ist erstmal die Klammer, warum das heute stattfindet gemeinsam. Und im Uniklinikum gibt es natürlich eine Besonderheit durch die Privatisierung, durch den neuen Mehrheitseigentümer, muss man sagen, Asklepios. Asklepios ist ein Konzern, der bundesweit immer wieder Schlagzeilen macht durch durch einen sehr gewerkschaftsfeindlichen Umgang, die keine Tarifverträge mit der Gewerkschaft für die nichtärztlichen Beschäftigten abschließt, die durch Outsourcing sehr bekannt sind und die insgesamt durch aggressive Geschäftspraktiken auffallen. Also Asklepios ist sicherlich für die Menschen in der Region und für die Beschäftigten kein Zugewinn.
Jetzt habe ich in der Presse oder der Presse entnommen, dass jetzt sogar die Gefahr besteht, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Was können Sie dazu sagen?
Konkret werden natürlich erstmal keine Arbeitsplätze abgebaut, weil es ein Kündigungsverbot bis Ende 2021 per Tarifvertrag gibt. Also daran ist natürlich auch Asklepios gebunden und wir würden das im Zweifelsfall auch durchsetzen. Es ist aber so, dass Asklepios oder formal ist es ja noch Rhön, behauptet, es würde einen Personalüberhang geben.
In welchen Bereichen?
Ganz genau die Bereiche haben sie nicht benannt, aber sie sagen immer, dass es im nicht-medizinischen Bereich in erster Linie ist. Also wir gehen davon aus, dass sie damit halt zum Beispiel in der Verwaltung ansetzen wollen oder auch im Arbeiterbereich. So, aber das ist, also es ist wirklich ein Hohn, weil wenn man unsere Mitglieder im Klinikum fragt, niemand kennt einen Bereich, wo es Personalüberhang gibt. Es ist eher so, dass halt seit Ende des öffentlichen Dienstes am Klinikum Personal abgebaut wurde und halt vor allem die Fallzahlen gestiegen sind. Also immer mehr Patientinnen und Patienten da sind und dementsprechend halt auch mehr Arbeit in allen anderen Bereichen anfällt. Und deshalb von Personalüberhang zu sprechen, ist vollkommen realitätsfern und ist einfach nur realitätsfern.
Die Geschäftsführung des UKGMs hat sich, man kann schon sagen, naturgemäß natürlich nicht begeistert gezeigt über ihren Warnstreik und hat gesagt, Mensch, seit Januar 2020 gibt es ja Fortschritte bei den Eingruppierungen und es gab Gehaltssteigerungen. Was sagen Sie dazu?
Wir haben in der Tat Fortschritte erzielt, aber unser Ziel ist halt, dass es für alle Beschäftigten Fortschritte gibt. Wir haben die Eingruppierung für alle Beschäftigten kündigt. Die Eingruppierung bewertet sozusagen die Arbeit im Verhältnis zu den anderen Berufsgruppen. Und wir wollen für wirklich alle Beschäftigten von der Küchenhilfe bis zum Sozialarbeiter durchsetzen. Und das ist unser Ziel. Und erste Erfolge sind gut. Die haben wir halt auch durch Streiks durchgesetzt. Aber jetzt muss halt eben was für alle Beschäftigten passieren. Und da schaltet die Geschäftsführung total auf stur. Und insbesondere seit der Übernahme oder wie sich das abgezeichnet hat, passiert halt gar nichts mehr. Und das ist ein Zustand, der so einfach nicht geht, weil es halt eben auch andere Krankenhäuser gibt. In erster Linie die öffentlichen Krankenhäuser, aber auch die katholischen, die sich daran orientieren, die halt schon jetzt andere Eingruppierungen haben. Und das wollen wir auch für die Beschäftigten hier am Uniklinikum, weil es ist die gleiche Arbeit, es ist die gleiche Branche. Es gibt wirklich überhaupt keinerlei Grund, hier anders zu bezahlen als in Wetzlar oder in Alsfeld oder in Korbach. Das ist einfach lächerlich.
Also in anderen Kliniken wird auch mehr bezahlt, wollen Sie damit sagen. Wo waren die Erfolge? Welche Erfolge haben Sie bisher erzielt?
Die Erfolge waren, dass wir für große Teile des Pflegepersonals Lohnsteigerungen durchgesetzt haben, für die Lehrkräfte an den verschiedenen Schulen am Universitätsklinikum und für die Radiologieassistentinnen. Das sind schon, also in der Summe sind das größere Beschäftigtengruppen, aber es sind halt eben noch nicht alle. Und heute waren auch diejenigen, für die schon Erfolge durchgesetzt waren, zum Streik aufgerufen und viele der Beschäftigten sind auch nach wie vor dem Streikaufruf gefolgt, weil es halt eben das Krankenhaus nur als Team, als Gesamtheit eben funktioniert.
Ja, also nur wenn man zusammensteht.
Genau.
Ja, jetzt, Sie sagten es schon mit dem Outsourcen, es gibt ja auch noch eine UKGM Service GmbH. Wer ist denn darin beschäftigt?
In der UKGM Service GmbH sind Kolleginnen und Kollegen im Transportdienst, in der Versorgung, in der Security zum Beispiel beschäftigt, die aber im Großen und Ganzen die gleichen Tarifverträge wie die Beschäftigten im Restuniklinikum haben und insbesondere die gleichen Löhne verdienen.
Wenn man es also zusammenfasst, bei den aktuellen Kämpfen jetzt am UKGM geht es um die Eingruppierungsfrage.
Genau, es geht formal um die Eingruppierungsfrage. Das ist der Grund, warum wir die Kolleginnen aufgerufen haben. Aber, das muss man ganz klar dazu sagen, es steht halt schon die Sorge im Raum, dass sich halt unter dem neuen Träger was verändert und es halt eben sich nichts zum Guten für die Beschäftigten verändert. Und deshalb wollen wir halt klar zeigen, dass wir mit diesem Kurs nicht einverstanden sind.
Wie war heute die Bahnstreikbeteiligung?
Die Beteiligung war gut. Was wir aber natürlich feststellen müssen, ist, dass es halt viele unserer Mitglieder gibt und auch nicht organisierte Beschäftigte, die sich gerne am Streik beteiligen würden, die sich aber halt nicht beteiligen können, weil zweifelsohne Patientinnen und Patienten zu versorgen sind, die einfach schwer krank sind und deshalb können sie halt oftmals nicht von Station weg.
Überhaupt Krankenhäuser, Pflegeheime streiken, das ist schwieriger, ne? als eine Autofabrik.
Es ist sicherlich schwieriger als eine Autofabrik und ich würde halt immer sagen, die Autofabrik ist halt auch nichts, was gesellschaftlich wirklich relevant ist, ob Autos produziert werden oder nicht. Davon geht die Welt nicht unter, aber im Krankenhaus geht es um Menschenleben und deshalb hat eigentlich im Krankenhaus auch Rendite, private Konzerne und so weiter nichts zu suchen. Das ist unsere Gemeinschaftsaufgabe, das sollte gemeinschaftlich gelöst werden unter demokratischer Kontrolle und dementsprechend sollte halt auch für die Patienten und die Beschäftigten dort nur das Beste rauskommen.
Herr Rehm, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Mit diesem Ausmaß von Widerstand und zivilen Ungehorsam hatten die Befürworter des Ausbaus der A49 sicher nicht gerechnet. Die einen protestieren am Landtagsgebäude kletternd gegen den Ausbau der A49 und fordern Wald statt Asphalt. Die anderen blockieren die Werkseinfahrt von Ferrero im Stadtallendorfer Industriegebiet und fordern, Güter müssen auf die Schiene. Weitere seilen sich aus den gleichen Gründen von einer Brücke über die A5 ab. Wieder andere besetzen Rodungsmaschinen. Die nächsten funktionieren die A49 in eine Fahrradschnellstraße um. Dann gibt es wieder welche, die Straßen blockieren, um Protestcamps durchzusetzen. Und die KlimaaktivistInnen in den Baumhäusern des Herrenwalds sowie des Dannenröder Forsts leisten zivilen Widerstand und harren aus und werden von vielen unterstützt. Zu den Sonntagsaktionen am Dannenröder Wald kommen immer mehr Menschen. Am letzten Sonntag, den 4. Oktober, waren es Tausende, die auf einer von einem Landwirt bereitgestellten Wiese demonstrierten. Dieser hat sich damit nicht nur Freunde gemacht, auch das ist Zivilcourage. Längst ist der geplante Ausbau der A49 durch einen teilweise 200 bis 300 Jahre alten, gesunden Mischwald von einer regionalen zu einer bundesweiten Angelegenheit geworden. Zu der Demo am letzten Sonntag riefen bundesweit der BUND, Fridays for Future, das Bündnis Keine A49, Camp Act und die Naturfreunde auf. Auch in den Medien spiegelt sich die bundesweite Bedeutung dieses Konflikts wider. Zu verdanken ist das der Beharrlichkeit, Unermüdlichkeit und Unverzagtheit der AktivistInnen der Keine A49-Initiative, die nicht aufhörten zu kämpfen, als dieser Kampf schon aussichtslos schien. Und ohne den mutigen Widerstand der BaumbesetzerInnen wäre wohl das Urteil über den Dannenröder Wald schon vollzogen. Längst geht es um Grundsätzliches. Um ein Weiter-so in der Verkehrspolitik oder eine sozial-ökologische Verkehrswende. Indes leisten CDU, Grüne und SPD einen peinlichen Offenbarungseid. Sie alle waren fleißig dabei, die jungen Menschen der Fridays for Future-Bewegung zu umarmen. Sie alle gelobten, verstanden zu haben und in Zukunft eine klimafreundliche Politik zu betreiben. Nur, um vor aller Augen mit dem Weiterbau der A49 dem Güterverkehr auf der Straße auch weiterhin den Vorrang zu geben gegenüber dem Güterverkehr auf der Schiene. Doch Politik muss aufpassen. Da ist eine neue, junge Generation am Start, eine, die sich in Teilen immer mehr politisiert und mit sonntags gegebenen Versprechungen, die schon montags wieder gebrochen werden, nicht abspeisen lässt. Und auch Ferrero muss aufpassen, nicht einen fundamentalen Imageschaden zu erleiden, stellt sich die Firma weiterhin so stur dagegen, ihre Güter per Eisenbahn statt Autobahn zu transportieren. Beispielhaft für diese neue, junge Generation mögen die zwei AktivistInnen von Fridays for Future stehen, die auf der Kundgebung letzten Sonntag in Dannenrot sprachen.
Ja, wir haben die letzten Monate hier ultra viel Zeit verbracht, wir haben gefühlt nichts anderes mehr gemacht und wir wollen euch so ein bisschen erzählen, warum wir das so gemacht haben, wie wir das Ganze so einschätzen, was alles passiert ist, was wir getan haben und ja, genau. Dankeschön.
Dieses Jahr brannte es in Kalifornien, im Amazonas, in Sibirien und in Australien. Hitzerekorde wurden gebrochen, Wasserknappheit in Städten und Regionen wird ein immer größeres Problem. Auch bei uns in Deutschland ist die Krise deutlich spürbar. Hier im Vogelsberg, wo wir gerade stehen, herrscht offiziell Wasserknappheit. Im globalen Süden ist die Katastrophe leider schon lange Realität.
Dieses Jahr demonstrierten wir bereits gegen Kohlekraftwerke, Abwrackprämien, Rassismus und auch für den Erhalt des Dannenröder Waldes.
Seit Juni dreht sich unser Leben kaum noch um etwas anderes als um den Dani. Denn statt einer umfangreichen Mobilitätswende, von der alle Menschen profitieren, sollen wir eine Autobahn bekommen, die ihr witziger kaum sein könnte.
Wir waren dieses Jahr also laut und vor allem kreativ. Denn demonstrieren ist im Moment auch nicht gerade einfacher geworden. Und trotz alledem werden Kohlekraftwerke wie Datteln 4 eröffnet, Studien zu Rassismus in der Polizei verhindert und die Energie- und Verkehrswende weiterhin verschleppt. Der Bau der A49 zeigt uns klar und deutlich, wie aber immer noch wissenschaftliche Erkenntnisse, die seit den 80er Jahren öffentlich zugänglich sind, einfach nicht in politisches Handeln umgesetzt werden. Die Pläne für den Bau der A49 sind über 40 Jahre alt. Eine völlig veralterte Planung, die den aktuellen Klimaveränderungen also nicht entspricht, vielmehr realen Schaden verursacht.
Die A49 ist die Sackgasse der Verkehrswende und eine Investition in eine veraltete Industrie, die im 21. Jahrhundert nicht mehr finanziert werden darf. Unser Geld muss in zukunftsgerichtete Mobilitätskonzepte investiert werden. Denn die Menschen hier sind zu Recht wütend über den anhaltenden LKW-Lärm. Sie sind zu Recht erschöpft, wenn sie Ewigkeiten im Stau stehen müssen. Und sie sind zu Recht frustriert, nicht jederzeit flexibel in die anliegenden Dörfer und Städte zu gelangen.
Doch eine Autobahn, die Wälder und Ökosysteme zerstört, ist nicht die Lösung. Die Lösung könnte vielmehr so aussehen. Kostenloser und flächendeckender ÖPNV, Güterverkehr auf Schienen und grundsätzliche Investitionen in nachhaltige Projekte, die Wälder nicht zerstören, sondern schützen. Doch laut der Politik sei das hier nicht möglich. Das würde Jahrzehnte dauern und der Kampf um den Dani ist eh verloren.
Die Politik muss aber endlich aufwachen und verstehen, dass wir diese Jahrzehnte nicht mehr haben. Sie muss endlich den Mut aufbringen, die notwendigen Schritte jetzt zu gehen. Auch wenn das bedeutet, Verträge aufzulösen, die mit dem 1,5-Grad-Ziel nicht kompatibel sind. Wie den mit der Strabag zur Zerstörung des Danis, mit RWE und Datteln 4 im Rheinland und mit Adani in Australien. Sollten diese Verträge alle eingehalten werden, ist das Einhalten der Verträge von Paris unmöglich.
Paris ist der Vertrag unserer Zukunft, der Vertrag, der über Menschenleben in den kommenden Jahrzehnten entscheidet und die Einhaltung dieses Abkommens lässt unsere Regierung gerade auf die Kippe zu rollen. Zeitnahes und radikales Handeln der Politik ist jetzt notwendig. Wir dürfen und lassen unsere Zukunft nicht einfach so verspielen.
Seitdem wir also das erste Mal hier waren, vergeht kein Tag mehr, an dem wir uns nicht mit dem Dani auseinandersetzen. Wir haben seitdem viel gemacht. Wir haben viel gestreikt in Dannenroth, über Wiesbaden bis nach Leipzig. Wir haben Gespräche mit der Politik geführt, mit FDP, CDU, der Linken und den Grünen. Und vor allem waren wir viel im Wald. Wir haben klettern gelernt, in den Baumhäusern geschlafen und uns intensiv damit beschäftigt, wie ein Leben in Achtsamkeit gegenüber Mensch und Natur aussehen kann.
Ich sag Dani, ihr sagt bleib! Dani!
Bleib!
Dani!
Bleib!
Dani, Dani, Dani!
Bleib, bleib, bleib!
Ich ruf Harry, ihr ruft bleib! Harry!
Bleib!
Harry!
Bleib!
Harry, Harry, Harry!
Bleib, bleib, bleib!
Ich ruf Mauli, ihr ruft bleib! Mauli!
Bleib!
Mauli!
Bleib!
Mauli, Mauli, Mauli!
Bleib, bleib, bleib!
Dankeschön!
Für diese neue, junge Generation steht aber auch Jay, eine der WaldbesetzerInnen, die sich auf der Kundgebung zu Wort meldete. Sie legte Wert auf die Feststellung, nur für sich zu sprechen als eine Stimme aus dem Wald und nicht für die gesamte Waldbesetzung. Auch aus ihrer Rede ist die Entfremdung von der herrschenden Politik und die Enttäuschung besonders über die Grünen deutlich herauszuhören. Unüberhörbar sind aber auch Keime einer neuen sozialen und ökologischen Gesellschaftsidee.
Es tut richtig gut, euch alle hier zu sehen. Es tut gut zu sehen, wie die ganze Arbeit, die wir seit Wochen und Monaten in unseren Protest stecken, beginnt, Früchte zu tragen. Es gab so viele Momente, in denen wir an unserem Erfolg gezweifelt haben. Sonntage, an denen vielleicht nur 20 Menschen zum Waldspaziergang kamen. Momente, in denen wir zu zweit oder dritt auf dem Baumhaus saßen und überlegt haben, wie lange dieser Wald wohl noch bestehen würde. Und jetzt zu sehen, dass ihr alle hier seid, gibt mir richtig viel Kraft.
Ja.
Alles, worauf wir uns in den letzten Monaten gemeinsam als Besetzung vorbereitet haben, hat vor 4 Tagen, am 1. Oktober, begonnen. An diesem Tag hat die schwarz-grüne Landesregierung begonnen, den Herrenwald oder auch Herrenloswald, wie wir ihn lieber nennen, zu zertrümmern und somit auch unsere Hoffnung darauf, dass sie doch noch zur Einsicht gekommen ist, wie irrsinnig dieses Autobahnprojekt ist. Aber sie haben am 1. Oktober nicht nur begonnen, den Wald in einem Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet zu roden, sie haben auch die ersten Baumhäuser zerstört und uns gewaltvoll aus den Baumkronen gerissen. Sie haben damit ein Stück der Utopie, die wir hier in der Besetzung leben wollen, angegriffen. Sie haben damit ein Zuhause zerstört. Denn in den letzten Monaten ist der Herrenloswald, der Maulbacher Wald und der Dannröder Wald unser Zuhause geworden. Auch die Szenen von Polizeigewalt der letzten Tage haben mir gezeigt, die schwarz-grüne Landesregierung ist bereit, ihre Interessen auch notfalls durchzuprügeln. Wir leben in einem Land, in dem die wirtschaftlichen Interessen von wenigen mehr zählen als die berechtigten Ängste der jungen Generation. In einer Zeit, in der Klimaschutz als wünschenswert, aber nicht essentiell betrachtet wird. Aber wie es ein Aktivist sie so passend ausdrückte, als die Polizei mit Schlagstöcken gegen uns vorging: Bei uns könnt ihr draufhauen, aber mit der Klimakrise geht das nicht. Und das ist einer der zentralen Ironien hier in unserem Kampf für die Mobilitätswende, dass neben der CDU ausgerechnet die Grünen dafür verantwortlich sind, diesen Wald zu zerstören und diese schrecklichen Bilder der letzten Tage zu erzeugen. Erst am Freitag saß ich im Hessischen Landtag mit Matthias Wagner, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, und sollte mit ihm über die Verantwortung der Grünen in Bezug auf die Klimakrise und die Rodungen sprechen. Herr Wagner hat mir in 10 verschiedenen Variationen versucht zu erklären, dass die Grünen nichts machen können und es ja undemokratisch und ungerecht sei, sich nun über den Beschluss für den Bau der Autobahn hinwegzusetzen. Aber ich frage mich, was ist gerecht daran, dass das sogenannte öffentliche Interesse als Grund aufgezählt wird, dass die Autobahn durch ein FFH- und Trinkwasserschutzgebiet gebaut werden darf, aber Klimaschutz und Schutz der zukünftigen Generation nicht als öffentliches Interesse zählt? Ich frage mich, was ist gerecht daran, wenn Kakaobohnen in Ghana unter menschenverachtenden Bedingungen angebaut und dann tausende Kilometer über Autobahnen wie die A49 zu Ferrero nach Stadtallendorf transportiert werden. Wenn Autobahnen gebaut werden, die den Boden unseres zerstörerischen Systems bilden, das uns in die Klimakrise katapultiert. Ich frage mich, was daran gerecht ist, wenn die Pläne für die Autobahn in einer Zeit gemacht wurden, in der die Klimakrise noch kein Thema war. Die Grünen im Hessischen Landtag scheinen jedes Rückgrat verloren zu haben. Sie folgen der CDU wie ein braver Hund. Nichts erinnert mehr an den kämpferischen Spirit, der beispielsweise 1987 zum Vorschein gekommen ist, als, wohlgemerkt in Hessen, die Grünen die rot-grüne Regierung haben platzen lassen, weil sie gegen Atomkraft waren. Stattdessen sind es nun auch die Grünen, die die Räumpanzer anfahren und jahrhundertealte Wälder für eine Autobahn roden lassen. Zum Abschluss des Gesprächs im Hessischen Landtag wurde Matthias Wagner gefragt, ob er schon mal auf so einem Protest wie unserem gewesen sei. Seine Antwort: Nein. Und dann fragen Sie sich, warum die jungen Menschen komplett ihr Vertrauen in die Regierung verlieren. Sie zerbrechen sich die Köpfe darüber, warum meine Generation einfach keinen Bock mehr hat, brav darum zu betteln, dass Andreas Scheuer doch bitte endlich mal etwas machen solle für Klimaschutz. Dann wundern Sie sich, dass es zu einer Radikalisierung der Bewegung kommt und wir keine Lust mehr haben, Petitionen zu unterschreiben. Denn wir haben verstanden, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Regierung ihren Job macht. Und deswegen sind wir hier, um die Mobilitätswende selbst in die Hand zu nehmen. Wir versuchen, hier im Kleinen zu leben, was wir uns für das Große wünschen. Ein solidarisches Miteinander, in dem wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen können, anstatt aneinander vorbeizuleben und Hierarchien aufzubauen. Eine Gesellschaft, die ihren Konsum hinterfragt und so nachhaltig wie möglich gestaltet. Menschen, die bereit sind, wenn möglich, Strecken mit dem Fahrrad oder der Bahn zurückzulegen. Eine Mobilität, die für alle zugänglich ist. Einige von euch sind ja sicherlich auch gestern über die A49 geradelt. Ich habe mir sagen lassen, dass sie sich eindeutig besser als Fahrradstraße als Autobahn eignet. Was wäre denn damit? Die F49 als offizielle große Fahrradstraße. Denn das ist das Ding. Die Regierung mag uns versuchen zu räumen, aber unsere Forderungen kann sie nicht mehr ignorieren. Denn der Danny ist jetzt schon dabei, zum Symbol zu werden. Zum Symbol dafür, dass in Deutschland endlich der Automobilindustrie die Schranken gewiesen werden müssen. Ein Symbol, das klar macht, keine neuen Autobahnen mehr. Wir haben mehr als genug Straßen. Ein Symbol für die Mobilitätswende von unten. Und hinter dem Danny stehen inzwischen Tausende von Menschen und Gruppen, die alle hier sein werden, wenn die Kettensägen auch am Danny warm laufen, die sich zwischen die Zerstörung und die Bäume stellen werden, um sie zu beschützen und nicht wegweichen werden. Inzwischen sind wir ein unaufhaltbares Bündnis von verschiedenen Gruppen geworden. Hier treffen Fridays for Future Aktivistinnen auf Autonome und Anarchistinnen auf lokale AnwohnerInnen. Und sie halten zusammen. Und das ist für mich das Besondere an diesem Ort, dass die ältere Dame aus Dannenroth gemeinsam mit WaldbesetzerInnen darüber beratschlagt, wie sie die Autobahn am besten aufhalten können. Dass es hier eine so große Unterstützung aus der Region gibt und wir die ersten Wochen des letzten Winters nur so gut überstanden haben, weil AnwohnerInnen uns Suppen und warme Getränke vorbeigebracht haben. Danke dafür. Und neben dem inhaltlichen Grund, warum ich hier aktiv geworden bin, ist das der Grund, warum ich geblieben bin und diesen Wald bis zum Ende verteidigen werde. Ich habe hier die tollsten, liebevollsten und kämpferischsten Menschen in meinem Leben kennengelernt. Und genau diese brauchen wir, um diesen Wald zu verteidigen und die sozial gerechte Verkehrswende einzuleiten. Wir sind Menschen, die sich zwischen die Zerstörung und die Bäume stellen werden, weil wenn wir weg sind, steht nichts mehr dazwischen. Ihr könnt versuchen, uns unsere Bäumhäuser zu nehmen, aber unsere gemeinsame Vision für eine bessere Welt könnt ihr uns niemals nehmen. Der Keim ist gesät. Wir alle bleiben hier. Danny!
Nein!
Danny!
Nein!
Danny, Danny, Danny!
Nein, nein, nein!
Trotz des opportunistischen Verhaltens der Grünen scheint Camp Act strategisch weiter auf sie zu setzen. Zwar stellte auch deren Geschäftsführer Christoph Bautz fest,
was die hessische Landesregierung und Verkehrsminister Scheuer vorantreiben, das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen an einem uralten Wald und der Vielfalt an Tieren und Pflanzen dort. Das ist ein Verbrechen an unserem Klima und an zukünftigen Generationen. Dagegen braucht es jetzt einen Aufstand und wir alle sind dieser Aufstand. Denn überall in diesem Land stirbt der Wald. 400.000 Hektar sind in den letzten 3 Dürre- und Hitzesommern gestorben. Endlich fängt die Regierung an, Fichtenmonokulturen und Stangenforste zu artenreichen Mischwäldern umzubauen und will da rein 1,5 Milliarden investieren. Doch ich kenne einen Ort, da gibt es längst solch einen artenreichen Mischwald und das ist da drüben, das ist der Dannenroder Wald. Wenn wir verhindern wollen, dass dieser Planet um die kritische 1,5 Grad hinausfiebert, dann müssen wir jetzt sehr, sehr schnell und sehr, sehr konsequent handeln. Was das heißt, dass endlich Schluss ist mit dem ganzen Autobahn, den SUVs und Spritfressern. Dass kein Euro mehr in die Subvention für neue Autobahnprojekte fließen darf. Dass wir endlich einen konsequenten CO2-Preis brauchen. Und dass 43 Kilometer Autobahn, 43 Kilometer Zerstörung zu viel ist. Diese Bewegung, liebe Freundinnen und Freunde, diese Bewegung lebt von ihrer Vielfalt. Aber einige Leute, die stechen daraus hervor. Und das sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Baumhäuser da drüben im Dannenröder Wald. Ihr lasst mit eurem gewaltfreien zivilen Ungehorsam immer wieder Beeindruckendes entstehen. Das, was ihr macht, mag nicht ganz legal sein, aber angesichts der Dramatik der Klimakrise ist es mehr als nötig und äußerst legitim. Wer dieses Irrsinnsprojekt da drüben im Dannenröder Wald jetzt noch stoppen kann. Das ist ganz klar zuerst Andreas Scheuer, unser Bundesverkehrsminister. Er kann die Verträge zur Autobahn noch kündigen. und damit die nächste große Geldverschwendung nach dem ganzen Mautdebakel stoppen. Doch, man muss es so hart sagen, dieser Verkehrsminister hat sich vor allem als Totalausfall erwiesen. Und es ist wenig realistisch, dass er das tut. Deswegen fordern wir die hessische Landesregierung aus, hier jetzt Stopp zu machen. Ja, das Autobahnprojekt steht im Koalitionsvertrag. Aber häufig stehen Fehler in Verträgen. Und die müssen dann entsprechend ausgebügelt werden. Und diese Autobahn ist ein einziger großer Fehler. Lieber Volker Bouffier, lieber Innenminister Peter Beuth, lieber Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, ich kann Ihnen bloß raten, mal drüben beim Herrn Laschet, beim Herrn Reul, seinem Innenminister anzurufen. Die haben auch versucht, ein großes Projekt ignorant und arrogant durchzuprügeln. Ich rede vom Hambacher Wald. Und dann ist genau das passiert. Dann sind Tausende durch den Hambacher Wald gelaufen und Tausende haben sich auf den Feldern versammelt. Da waren hunderte Leute, die in Baumhäusern waren. Und am Ende haben wir gewonnen und haben wir das Projekt verhindert. Wenn Sie diese Blamage verhindern wollen, dann machen Sie jetzt eins und sagen Sie Stopp! Stopp für diese Räumungsarbeit!
Dann aber spielte Bautz den Schwamm drüber Blues.
Komm zum Schluss. Wir müssen dieses Projekt stoppen und wir müssen etwas sehr Grundsätzliches stoppen. Und das ist der Bundesverkehrswegeplan. Ich habe mich gefreut, dass die Grünen, so viel Kritik sie hier auch abbekommen, heute Morgen rausgegangen sind und gesagt haben, dieser Bundesverkehrswegeplan muss gestoppt werden, da muss was Neues her. Und ich glaube, genau das ist es, was wir nächstes Jahr erwarten, wenn wir Grüne in Regierungsverantwortung sehen im Bund. Dann will ich und ich denke, wollen wir alle sehen, dass in den ersten 100 Tagen genau ein Moratorium erlassen wird für alle Autobahnprojekte und dieser Bundesverkehrswegeplan in Revision bekommt und ein Mobilitätsplan daraus entsteht, der zukunftsfähig ist. Damit, mit solchen Projekten, ist Sturz sein und das muss grün und sicher.
Einigkeit hingegen herrscht bei der Beurteilung der Politik von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, zu der dem Vorsitzenden des BUND, Olaf Bandt, das Folgende einfiel.
Seit 40 Jahren kämpft der Bund für Umwelt- und Naturschutz hier in Hessen auf der Bundesebene mit vielen umweltinteressierten Menschen hier vor Ort gegen diesen Planungsdinosaurier A49. Wir haben für die besonders betroffenen Gemeinden Alternativvorschläge vorgelegt. Die wurden im Bundesverkehrsministerium nie ernsthaft erwogen. Es braucht den sofortigen Stopp aller Rodungspläne hier vor Ort. Es braucht ein Moratorium für alle neuen Fährstraßen in Deutschland. Das Bundesverkehrsministerium plant aktuell immer noch nicht nur diese 40 Kilometer neue Autobahn bauen, insgesamt sollen 850 Kilometer neue Autobahnen in Deutschland in den nächsten Jahren gebaut werden. Jawohl! Diese Milliarden Euro, die dafür vorgesehen werden, die müssen umgewidmet werden in eine zukunftsfähige Mobilität mit öffentlichen Verkehren. Viel Geld muss in die Schiene gesteckt werden, damit wir nicht auf Autos und Autobahnen angewiesen waren. Dafür braucht es einen neuen Masterplan Mobilität 2030. Aber unser Bundesverkehrsminister Andi Scheuer von der CSU, der hat noch nicht mal einen Plan, wie er im Verkehrssektor die Klimaziele Deutschlands, die gesetzlich festgeschriebenen Klimaziele 2030, einhalten will. Es klaffen riesige Lücken. Was macht er? Er setzt sich nicht hin und sagt, komm, das machen wir, das packen wir, so wie man es in Bayern normalerweise macht. Nein, er enteignet, rodet und verwüstet so wertvolle Naturbestandteile in ganz Deutschland und wir wollen uns das nicht weiter angucken.
Das Aktionsbündnis Keine A49 verfügt mit Barbara Schlemmer über eine überaus scharfzüngige und leidenschaftliche Rednerin, die auch an diesem Sonntag mit der Politik hart ins Gericht ging.
Es ist gut, dass ihr so zahlreich gekommen seid, denn über unserem Wald schwebt derzeit ein Todesurteil. Und ihr seid die Lebensversicherung für unseren Wald. Wie, inwiefern? Vor einigen Tagen haben sie im Herrenwald begonnen, dort Rodungen durchzuführen. Dabei konzentrieren Sie sich im Moment auf Teile des Herrenwaldes, die nicht besetzt sind, die leicht zugänglich sind, wo Sie schnell vorwärts kommen können. Sie haben dort 3 Harvester und ein Harvester schafft am Tag etwa 1 Hektar Wald zu roden. Und das sind insgesamt 1,5 Fußballfelder. Dann könnt ihr euch ja überlegen, wie viel Fläche sie an einem Tag vernichten. Der Planungsstab für die A49 hat angekündigt, schnell richtig Meter machen zu wollen. Allein diese Wortwahl zeigt, dass diese Menschen naturverachtend unterwegs sind. Und ein Pressesprecher, der eine solche Äußerung macht, der sollte sich schämen aus unserer Sicht. Jeder kann sich im Internet, auf Twitter oder sonst wo schon die Bilder anschauen. Ich habe gestern vieles verschickt. Sie haben ein Schlachtfeld im FFH und Natura 2000 Gebiet. Die Tiere sind gesprungen. Man hat überhaupt keine Rücksichten genommen auf Tier und Mensch. Man hat in den Bäumen gesägt, solange noch Aktivisten drauf gesessen haben. Sie haben Tier und Mensch mit dieser Aktion, haben sie in Lebensgefahr gebracht. Wir verurteilen das. DEG setzt an diesem Wochenende die Rodungen aus. Wegen der stattfindenden Demos, sagen sie. Man wolle keine Konfrontation. Vor allem aber will DEG, dass man die hässlichen Bilder nicht sieht. Und zwar, sie und wir alle sollen nicht sehen, das Gemetzel und das Schlachtfeld, was sie gerade in Gang setzen. Man soll nicht sehen, wie sie unsere Lebensgrundlagen schreddern. Niemand soll sehen, wie sie auf unsere jungen Menschen einprügeln, die diese Lebensgrundlagen mit ihren Körpern und mit ihrem Leben verteidigen. Und diesen jungen Menschen danke ich zuallererst für diesen heldenhaften Einsatz. Ihr werdet positiv in die Geschichte damit eingehen. Daher hindern Sie die Presse daran, den Ort der Vernichtung und der Gewalt zu besichtigen. Daher behindern Sie die parlamentarischen Beobachter daran, das Geschehen zu beobachten und ihre gesetzlich vorgeschriebene Arbeit zu machen. Auch das verurteilen wir in aller Form. Sind wir hier in Belarus oder wo sind wir hier? Wer das Licht der Öffentlichkeit scheut, hat offenbar etwas zu verbergen. Daher müssen wir alle jetzt ganz genau hinschauen. Um den beginnenden Ökozid, und diesen Begriff wähle ich ausdrücklich, um den beginnenden Ökozid in unseren Wäldern, um die Vernichtung unserer Natur genau zu beobachten und zu dokumentieren. Wir werden sie damit konfrontieren und für jeden einzelnen Zentimeter zur Rechenschaft ziehen. Kanzlerin Merkel hat gestern zum Beginn der UN-Konferenz für Biodiversität erklärt, wörtlich: Umweltzerstörung, Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt beschleunigen sich, wie es das in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat. Wir können es uns nicht leisten, das zu ignorieren. Dies bedroht Lebensqualität, Wirtschaft und sozialen Zusammenhalt. Es führt jetzt kein Weg daran vorbei, dass wir jetzt wirksame Maßnahmen zum Schutz unserer Lebensgrundlagen ergreifen oder verstärken. Wir können uns nicht leisten, das zu ignorieren und noch mehr Zeit zu verspielen. Wir müssen Schutzgebiete besser schützen und nachhaltiger wirtschaften, auch in Deutschland. Zitat Ende. Wenn das so ist, liebe Frau Bundeskanzlerin, dann fordern wir Sie und die Bundesregierung auf. Stoppen Sie die A49, retten Sie den Dannenröder Wald und das FFH und Naturagebiet 2000 Herrenwald! Hier könnt ihr zeigen, dass ihr es ernst meint. Die Zeit der Sonntagsreden sind vorbei. Wir sind das Leib mit dem Gequatsche! Es ist jetzt eine Situation eingetreten, die man nach unserem bürgerlichen Gesetzbuch den Wegfall der Geschäftsgrundlage nennt. Danach ist jeder Vertrag, jeder Plan, jedes Versprechen hinfällig, wenn sich unerwartet die grundsätzlichen Bedingungen verändert haben. Diese grundsätzlich veränderten Bedingungen heißen im Moment galoppierender Klimawandel und rasantes Artensterben. Wenn die Welt sich so gravierend verändert, dann müssen wir sie neu denken. Und zwar nicht in 20 Jahren, nicht in 15 Jahren, nicht in 10 Jahren, nicht in 5 Jahren, nicht in 2 Jahren. Jetzt! Mir schreiben sehr viele Menschen, wofür ich mich ausdrücklich bedanke, in großer Sorge. Unter anderem in den letzten Tagen ein Rechtsphilosoph. Er schreibt: Mit der Bereitschaft des Staates, des Landes Hessen, und da adressiere ich ausdrücklich Schwarz-Grün, mit der Bereitschaft der Kreise, mit Gewalt, die Planfeststellungsbeschlüsse von 2012 durchzusetzen, begibt er sich in die Nähe einer rigorosen formalistischen Haltung, die das Naturrecht missachtet, auf den die Menschen- und Grundrechte fußen. Seit dem Beginn der Planungen für die A49 in den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts haben sich die Sach- und Rechtsverhältnisse dramatisch verändert. Es gilt die Wasserrahmenrichtlinie, die dem Gewässerschutz dient. Und seit 2015 gilt das Pariser Klimaschutzabkommen, dem sich die Bundesregierung verpflichtet hat. Das sind Normen, die dem Natur- und Lebensraumschutz dienen. Sie fordern vernünftige Verhaltensweisen, letztlich auch zum Schutz der Menschenrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und intakte Mitwelt. Auch deshalb hat das Bundesverwaltungsgericht am 23. Juni betont, dass die Pläne für die A49 heute nicht mehr genehmigungsfähig wären. Noch am vergangenen Samstag haben die mittelhessischen Wasserversorger in der Presse mitgeteilt, dass der Bau der A49 im Wasserschutzgebiet des Kleetals einer Operation am offenen Herzen gleicht. Mit dieser Operation wird das Trinkwasser von 500.000 Menschen in der Region unmittelbar gefährdet. Ein Blick in den neuen Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie, der jetzt rausgekommen ist vor ein paar Tagen, lässt mich zutiefst erschauern. Lest selbst auf der Homepage der Deges nach, welche immensen Risiken für das Grundwasser durch diesen Autobahnausbau gegeben sind. Und das Fazit des Gutachtens heißt: Ja, es ist eine Verschlechterung der Wassersituation, kann weitgehend ausgeschlossen werden, wenn alle Maßnahmen und Bedingungen erfüllt sind, die das Gutachten zugrunde legt. Wir sehen bei den Ausgleichsmaßnahmen, dass Deges da der Sache schon nachkommt. Wir haben kein Vertrauen darin, dass sie das so umsetzen, dass das Trinkwasser nicht gefährdet wird. Deshalb lest das Gutachten, macht euch ein eigenes Bild. Es besteht eine immense Bedrohung für das Grundwasser und wir meinen, es ist unverantwortlich, das zu riskieren. Daher ist es eine moralische Verpflichtung, den Weiterbau der A49 zu stoppen. Das Todesurteil für den Wald muss aufgehoben werden jetzt. Um diesen Appell an die zuständigen Stellen zu bringen, haben wir Karten vorbereitet, die man versenden kann an die hessische Landesregierung. Wir danken für diese Initiative Gerhard Keller und seiner Partnerin. Bitte unterschreibt diese Karten, werft sie in diese Boxen. Dann werden sie entsprechend an die Stelle, an den Adressaten gebracht. Ich muss jetzt schnell schließen. Ich habe bestimmt schon überzogen, was ja sonst nie vorkommt. Ihr seid die Lebensversicherung für unseren Wald. Kommt daher wieder und stellt euch schützend davor. Wenn wir viele sind, können wir den Wald retten. Ich danke euch!
Mit Barbara Schlemmer sprachen wir am Ende der Kundgebung über ihr Resümee dieses Sonntags, über die Aussichten, den Autobahnausbau der 49 durch den Herrenwald, Maulbacher Wald und den Dannenröder Wald doch noch zu stoppen, sowie über den Auftritt des Bundesgeschäftsführers der Grünen, Michael Kellner, der zusammen mit dem Co-Vorsitzenden der Linken, Hessen, Jan Schalauske, warum auch immer eingeladen worden war.
Frau Schlemmer, heute 5000 Leute hier, wie zufrieden sind Sie?
Absolut
absolut fantastisch. Wir sind total begeistert, dass wir so viele Leute hier ins oberhessische Hinterland bringen würden für unser Thema. Das hätten wir uns nicht träumen lassen. Wir sind total absolut mehr als zufrieden. Ja.
Es scheint so, als würde es wirklich von Woche zu Woche mehr Leute geben.
Ja, das ist so. Wir haben ja sozusagen sind gestartet mit 100, 200 Leuten. Letzte Woche hatten wir schon 1200 Leute im Waldspaziergang beim ganz normalen. Und jetzt über 5000 und wir nehmen an, dass es auch zunimmt. Die Zeltlager füllen sich, es kommen Leute von weit her. Und je mehr das auch in den Medien bekannt wird, umso mehr Zuspruch. Ich habe jetzt über 1000 E-Mails gehabt zuletzt, also Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet. Und das Interesse wird immer größer und wir rechnen damit, dass noch mehr Leute kommen. Das finden wir ganz, ganz super.
Viele Leute sagen ja, ach ja, also das ist jetzt eh nicht mehr irgendwie zu stoppen. Hand aufs Herz, wie optimistisch sind Sie, dass der Dannenröder Wald gerettet werden kann?
Ich bin absolut optimistisch, weil alles ist letztlich eine politische Entscheidung. Es ist ja so, man darf diese Autobahn bauen, man muss es aber nicht tun. Und bis zuletzt hoffe ich, dass durch öffentlichen Druck, das ist das Wichtige, durch öffentlichen Druck, durch die Bevölkerung, klar wird, die Bevölkerung trägt das nicht mehr mit. Und dass da eine politische Entscheidung kommen muss, die das stoppt. Zumal es ja Alternativen gibt, wobei der Dannenröder Wald stehen bleiben könnte.
Was möchten Sie?
Ich möchte, dass möglichst schnell die Politik sagt, dass sie jetzt ein Moratorium verhängen für diesen Bau und prüfen, welche Varianten es gibt und dass sie nach einer ordentlichen Variantenprüfung eine deutlich umweltverträglichere Variante nehmen. Und das Zweite ist, dass sie schnellstmöglich das umsetzen, was sie als Verkehrswende bezeichnen, nämlich dass man erstmal diesen wahnsinnigen Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert. Da ist Deutschland ja ein Entwicklungsland. Aus dem Osten kommen ja aus Polen und sonst wo 6 Stränge, Güterstrecken hier an. Die müssen hier auf eine umverteilt werden an der Grenze zu Polen. Und dann in der Schweiz und Österreich gibt es ja schon Klagen, dass eben auch diese Lkw-Fluten dann dort an die Grenzen kommen. Dort müssen sie auch wieder auf die Schiene verladen werden. Einzig Deutschland ist sozusagen, weigert sich, diesen Güterverkehr endlich mal flächendeckend auf die Schiene zu bringen. Und das wäre aus meiner Sicht der absolut zweitwichtigste oder sogar wichtigste Punkt, das jetzt endlich umzusetzen.
Was können wir als Bürgerinnen und Bürger tun nach diesem Sonntag?
Ich bin der Meinung, dass Sie die politischen Kräfte, übrigens nicht nur der Grünen, sondern der anderen anschreiben können, E-Mails schreiben können, Briefe schreiben können, unsere Karten ausfüllen können, deutlich machen, dass die Bevölkerung jetzt in der Klimakrise, von der ja jeder spricht, einen solchen Wald nicht mehr opfern kann. Peter Wohleben hat uns ja gestern noch mal eine Videobotschaft geschickt. Es ist vollkommen klar, die Bundeskanzlerin sagt, wir müssen diese Gebiete schützen. Dann ist es ja überhaupt nicht einzusehen, dass man erst noch mal weiter macht. Und die Bevölkerung, wenn sie jeder für sich artikuliert, öffentlich artikuliert, seinen Landtagsabgeordneten anschreibt, das zum Ausdruck bringt, denke ich, dann kann man da noch sehr viel bewirken.
Wie zufrieden waren Sie mit dem Auftritt des Bundesgeschäftsführers hier?
Ich war mit dem Auftritt des Bundesgeschäftsführers vollkommen unzufrieden. Diese üblichen Politphrasen, die hier jetzt wieder zu hören waren, das ist das, was die Bevölkerung politikverdrossen macht. Da fühlt sich niemand ernst genommen, wenn man da mit so einer Schallplatte um die Ecke kommt. Diese Menschen haben ein Anliegen, das wird konkret artikuliert. Darauf muss man aus meiner Sicht konkret eingehen. Das machen wir hier als Grüne vor Ort. Und wenn man dann da mit so einer Konservenansprache kommt, was man eigentlich alles Tolles macht, ohne konkret auf die Sache einzugehen und auch nur den Ansatz zu zeigen, dass man sich irgendwie einsetzen möchte dafür, dann haben Sie ja gehört, wie das hier ankommt. Und das ist bei mir genauso schlecht angekommen wie beim Rest der Menschen, die hier stehen. Er wäre besser nicht gekommen, ehrlich gesagt, als Fazit.
Vielen Dank, Frau Stemmer.
Gerne, danke.
Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, erklärte im Kern zur Frage des Ausbaus der A49 durch den Dannenröder Wald.
Ich hoffe sehr, dass alle Seiten gewaltfrei, dass zu keinen Unfällen, zu keinen Verletzten kommt. Das ist das Entscheidende hier und ich bin auch froh, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass hier auch von den Grünen parlamentarische Beobachterinnen und Beobachter anwesend sind, von den Grünen, auch von den Linken, glaube ich, sind da. Das finde ich richtig und finde ich wichtig und deswegen auch mein Dank an Bettina Hoffmann, Kathi Walter, dass sie hier auch da sind, um zu schauen, dass es hier gewaltfrei zugeht. Es ist so, dass ich froh bin, dass bei uns eben keine Willkür herrscht. Und es ist so, der BUND, Olaf Band hat es vorhin gesagt, gegen all das ganze Projekt ist geklagt worden. Es haben unabhängige Gerichte entschieden zu den Planungen. Das Ding ist in Gesetzeskraft, ist verabschiedet worden durch die Regierung, durch den Deutschen Bundestag. Es ist, dass wir hier eine Rechtsstaatlichkeit haben, dass sich auch Politiker an Gesetze halten müssen. Das ist in dem Fall mag es nicht gefallen, aber lass mich doch ehrlich sagen, ich bin froh, im Land zu leben, wo eben nicht so aus sich gewählte Politiker an Recht und Gesetz halten müssen. Wir sehen doch, dass wir in einem Monat...
Leute, lasst ihn noch ausreden, bitte.
Ich will da nur sagen, dass ich froh bin, wir haben in einem Monat eine US-Präsidentschaftswahl, wo wir nicht wissen, ob ein Präsident sich als Wahlverlierer an die Wahlen hält, an die Ergebnisse. Das kann ja nicht. Und dass wir hier eben keine Wege haben, sondern dass hier Rechtsstaatlichkeit entscheidet, das ist, gefällt uns nicht. Ja, es mag nicht gefallen, aber es ist richtig, dass Rechtsstaatlichkeit da im Raum steht und auch nach Gesetzeslage entschieden wird. Und dann sind wir in der Minderheit. Das ist scheiße, ja. Und ich hoffe sehr, dass es zu einem Baustopp kommt, dass das Ding nicht gebaut wird. So, aber dass wir hier auch eine Rechtsstaatlichkeit haben, ich glaube, das ist eine Stärke und das auch eine Bedeutung.
Jan Schalauske, Co-Vorsitzender der Hessischen Linken, argumentierte aus der Position einer Oppositionspartei wie folgt.
Ich will sagen, ich begrüße es ausdrücklich, dass die Grünen im Deutschen Bundestag nochmal das Thema Kampf gegen die A49 auf die Tagesordnung gesetzt haben. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn auch in Hessen die Grünen diese Position einnehmen. Und wenn unter dem Druck der außerparlamentarischen Proteste der Druck so stark wird, dass wir sagen, wenigstens ein Rodungsstopp, keine Räumung. Und diese ganze alte Planung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, dieser Planungsdinosaurier, diese Planung kommt in Zeiten von Klimawandel und einer notwendigen Verkehrswende nochmal auf den Prüfstand.
In diesem Beitrag ist viel von jungen Menschen die Rede gewesen. Tatsächlich aber waren an diesem Sonntag, dem 4. Oktober, alle Generationen zahlreich vertreten, von den Großeltern bis zu den Enkeln. Und nicht wenige waren gekommen, um zu bleiben, wovon die aufgeschlagenen Zelte vor dem Dannenroder Sportplatz Zeugnis ablegen und die Baumhäuser im Wald sowieso. Dass es den AktivistInnen gelungen ist, die Frage des Ausbaus der A49 durch die Wälder auf eine bundespolitische Ebene zu hieven, ist eine unglaubliche Leistung. Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen, lobte die Bewegung, der Dannenröder Wald sei zu einem Symbol in der Frage einer Verkehrswende geworden. Das ist falsch. Der Dannenröder Wald und der Ausbau der A49 sind vielmehr zu einem Synonym geworden für eine klimafeindliche Verkehrspolitik des Weiter-so. Hier im Dannenröder Wald zwingt die außerparlamentarische Klimabewegung Politik, Farbe zu bekennen, auf welcher Seite sie steht. Auf der Seite kurzfristiger Gewinninteressen von Konzernen oder auf der Seite einer Politik für alle Menschen im Einklang mit der Natur. Und zwei Lehren sind schon jetzt zu ziehen. Erstens die Lehre, welche Kraft außerparlamentarische Bewegungen haben können und zweitens, ohne nicht nachlassenden außerparlamentarischen Druck wird eine soziale, ökologische Verkehrswende nicht zu haben sein, ganz egal, wie die nächste Regierungskonstellation nun konkret in Berlin aussieht.
Hallo, so, wir sind an unserer Erdkundgebung angelangt. Frank von Verdi ist auch schon dazugestoßen auf dem Demozug. Frank ist vom Nahverkehr, Fachbereich heißt es, Dankeschön, genau, bei Verdi aktiv und wird ein bisschen über die Forderungen von Verdi für den Nahverkehr bzw. für den ÖPNV reden und das betrifft eben auch Marburg, weil hier eben wir Busfahrerinnen genauso aktiv sind wie in anderen Städten. Ich gebe das Mikro weiter an Frank und vielen herzlichen Dank, dass Verdi bzw. du hier auch vertreten sind.
In der Schule, sogar schon im Kindergarten, bringt er uns bei, wie wir uns in der Welt verhalten sollen. Er bringt uns bei, nicht miteinander zu kämpfen, uns auszusprechen, andere zu respektieren, unsere Unordnung aufzuräumen, andere Lebewesen nicht zu verletzen, zu teilen und nicht geizig zu sein. Warum geht er dann raus und macht genau die Dinge, von denen ihr uns erzählt, dass man sie nicht tut. Vergesst nicht, warum ihr an solchen Konferenzen teilnehmt und für wen ihr das tut. Wir sind eure eigenen Kinder. Diese Worte stammen nicht von mir, sie wurden ausgesprochen von einer Schülerin, die Geld gesammelt hatte, um zur Weltklimakonferenz zu fahren, mit dem Ziel, die Mächtigen und Reichen dort aufzurütteln und die Augen zu öffnen. Wir befinden uns in Rio de Janeiro. Wir schreiben das Jahr 1992. Seven Suzuki hätte bestimmt sich nicht träumen lassen, dass 27 Jahre später wieder eine Schülerin eine Rede auf einer Weltklimakonferenz halten muss, weil vieles sogar noch schlimmer geworden ist. Man kann nicht behaupten, dass über die Probleme nicht geredet wurde, aber leider blieb es oft bei den Worten. Und selbst wenn Taten folgten, folgten sie zu wenig, zu langsam, zu spät. Die Jugend im Jahr 2020, also ihr, appelliert nicht mehr nur. Sie fordert ein. Sie nimmt das Heft selbst in die Hand und macht Druck. Druck auf Regierungen und Unternehmen, auf Verbände. Sie lässt sich nicht mehr abspeisen. Und das ist gut so. Denn so kann sie, so können wir Einfluss nehmen auf die Welt, in der ihr morgen leben werdet. Und der Klimaschutz fängt im Großen an, aber auch im Kleinen, vor unserer eigenen Tür. Klimaschutz bedeutet auch, dass wir hier in Marburg, in unserer eigenen Umgebung, anfangen müssen, aktiv zu werden. Ihr seid aktiv geworden. Verdi hat das erkannt und hat eine Kooperation mit Fridays for Future und anderen Verbänden geschlossen, um auf eine Verkehrswende hinzuwirken, als Teil einer ökologischen Zukunft. Und im Rahmen dieser Verkehrswende ist es nötig, hier in Marburg anzufangen. Fridays for Future und dieses Bündnis hat auch die Forderungen aufgestellt. Und unsere Bundesvorsitzende Christine Dehle hat schon gesagt, wir müssen darauf dringen, dass eine Verdoppelung des Fahrvolumens durchgeführt wird. Denn so können wir vielleicht noch einen Verkehrsinfarkt und einen Klimakollaps abwenden. Gleichzeitig müssen wir auch dafür sorgen, dass das Klima, dass die Verkehrswende sozial vollzogen wird. Es bringt niemand etwas, wenn Leute es nicht nachvollziehen können, dass klimatisch viel gebaut wird, aber gleichzeitig, dass der Mensch als solcher vernachlässigt wird. Darum müssen wir schauen, dass über Tarifverträge, über die Bezahlung, über Arbeitszeiten das Ganze so gestaltet wird, dass es nachhaltig ist. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, über die Streiks, unter denen ihr auch ein bisschen zu leiden hattet, laufen im Moment die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst und für den Tarifvertrag Nahverkehr hier in Hessen und bundesweit. Wir versuchen einen einheitlichen Tarifvertrag zu bekommen, der den Arbeitnehmern angemessene Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung zusichert. Unsere Forderungen sind 4,8% mehr Lohn und die Arbeitgeber bieten uns 3,5%, allerdings gestreckt auf die nächsten 3 bis 4 Jahre, also 1% pro Jahr. Das ist ein skandalöses Angebot, das wir so nicht akzeptieren können. Und heute und morgen laufen wieder Verhandlungen im öffentlichen Dienst, an deren Tarifvertrag wir gekoppelt sind. Und lasst uns die Daumen drücken, dass da ein besseres Ergebnis erzielt werden kann. Hinsichtlich der Rahmenbedingungen, Arbeitszeiten, Schichtzulagen muss auch etwas passieren. Denn wir brauchen bis 2030, um diese Wende zu erreichen, 100.000 neue Arbeitskräfte. Natürlich gehen Leute in Rente, hören auf, wechseln den Beruf. Wir brauchen 100.000, um den Nahverkehr betreiben zu können. Denn die Busse fahren sich nicht von alleine, speziell wenn wir das Volumen noch steigern wollen. Und das ist nötig, um den motorisierten Individualverkehr in Marburg und woanders aus der Stadt zu bekommen. Unsere Forderung geht aber auch hier an die Stadt. Stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Die Stadt hat schon viel getan. Es sind schon vor langer Zeit die ersten Erdgasbusse angeschafft worden und umweltfreundlicher sind jetzt Dieselbusse. Aktuell haben wir 4 neue Hybridbusse bekommen. Das kann aber nicht mehr als ein erster Schritt sein. Es braucht Haltestellen, die in Ordnung sind. Es braucht einen Takt, der in Ordnung ist. Wir brauchen Busse und vor allen Dingen wir brauchen die Fahrer. Nur dann kann der öffentliche Nahverkehr hier in Marburg funktionieren und die Verkehrswende kommen. Wir unterstützen Fridays for Future, versuchen euch Aufmerksamkeit zu verschaffen und eure Forderungen, so gut es geht, mit unseren zu verknüpfen. Ich wünsche euch heute und überhaupt gutes Gelingen und uns zusammen eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Genauso wünschen wir Verdi und den ÖPNV-Bediensteten viel Erfolg mit ihren Forderungen. Wir sehen auch, dass das Angebot, was gerade von den Arbeitgebern gemacht wird, nicht so stehen bleiben kann und fast schon menschenverachtend ist, wenn man sich denkt, was andere Menschen hier in Deutschland verdienen für Jobs, die scheinbar mehr wert sind. Genau, danke Frank dafür. Und wenn man sich denkt, wie oft Busfahrer hinter unseren Demonstrationen her bummeln müssen, sind die vielleicht genauso genervt von unseren Streiks. Wir sind nicht genervt von ihren Streiks, beziehungsweise wir alle profitieren ja davon, dass sie bessere Arbeitsbedingungen letztendlich haben und damit motivierter sind und ihren Job vielleicht auch viele lieber machen und ihn auch länger machen können und wir dadurch einfach weiter durch die Welt transportiert werden können. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute alle da wart.
Die dritte Runde brachte den Durchbruch in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Wie gehört, forderte Verdi für die 2,3 Millionen Beschäftigten 4,8% mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro pro Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten. Weitere Forderungen waren ein Plus von 100 Euro monatlich bei den Ausbildungsvergütungen sowie eine zeitnahe Angleichung der Arbeitszeiten in Ost und West nach mehr als 30 Jahren sogenannter Wiedervereinigung. Die Verdi-Forderungen konterten die öffentlichen Arbeitgeber mit dem Angebot einer 3,5-prozentigen Gehaltssteigerung bei einer Gültigkeitsdauer des Tarifvertrages von 3 Jahren. Das hätte einer Lohnerhöhung von rund 1% pro Jahr entsprochen, statt der 4,8, die Verdi forderte. Ein höheres Angebot legten die sogenannten Arbeitgeber nur für die Pflegekräfte und für die Fachärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst vor. Herausgekommen ist schließlich eine Erhöhung der Tariflöhne für die niedrigsten Gehaltsstufen von 4,5% und für die höchste Eingruppierung von 3,2% bei einer Laufzeit von 28 Monaten, also 2 1/3 Jahren. Für die Azubis springt in diesem Zeitraum insgesamt ein Plus von 50 Euro monatlich heraus, pro Jahr eine Steigerung von 25 Euro. Besser schnitt die Pflege ab. Hier Beschäftigte erwartet in den nächsten 28 Monaten ein Gehaltsplus von bis zu 8,7%, in der Intensivpflege bis zu 10%. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell wies allerdings in Tagesschau.de vom 26.10. darauf hin, dass diese Tarifeinigung direkt nur ein Drittel der Pflegekräfte der Krankenhäuser betreffe, denn die meisten Krankenhäuser sind nicht mehr in öffentlich-kommunaler Hand, sondern in privater und kirchlicher. Und in der Altenpflege, fügte Sell hinzu, seien laut Pflegestatistik 2017 von den 14.480 Pflegeheimen in Deutschland gerade einmal 599 in kommunaler Trägerschaft, was einem Prozentanteil von rund 4% entspreche. Noch geringer sei er in der ambulanten Pflege. Zu keinem Ende kam bislang der Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr, wo es um den Lohn und die Arbeitsbedingungen von 87.000 Beschäftigten geht. Hier gibt es jeweils eigene Tarifverträge mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden in den 16 Bundesländern. Wegen des zunehmenden Auseinanderklaffens der Arbeitsbedingungen im ÖPNV will Verdi nun eine bundeseinheitliche Regelung, wobei sich in der Frage der Lohnsteigerung an den gerade bereits besprochenen Lohnerhöhungen des TVÖDs ausgerichtet werden soll. Normalerweise wird der öffentliche Nahverkehr übrigens zur Hälfte durch den Ticketverkauf und die Abos, zur anderen Hälfte von den Kommunen und den Gemeinden finanziert, denen dafür zur Unterstützung sogenannte Regionalisierungsmittel des Bundes an die Hand gegeben werden. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, kurz VKA, weigern sich bislang, bundeseinheitlich zu verhandeln. Zur Verteidigung ihrer Position greifen sie dabei zu einer recht martialischen Wortwahl. Laut Tagesschau.de vom 29.09. warfen sie Verdi vor, die Gewerkschaft verübe mit ihren Warnstreiks einen Anschlag auf die Allgemeinheit. Ganz anders sieht das unter anderem Fridays for Future, das mit Verdi ein Bündnis abgeschlossen hat und die gewerkschaftlichen Forderungen nach bundeseinheitlich besseren Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für die Bus- und Straßenbahnfahrerinnen unterstützt. Denn Fridays for Future ist ein gut ausgebauter ÖPNV, ein zentraler Baustein im Kampf gegen die Klimaerhitzung. Und dazu gehören eben auch gute Lohn- und Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten. Hier mag übrigens ein Unterschied zu überkommenen Umweltbewegungen liegen. Fridays for Future betrachtet die ökologische und die soziale Frage in ihren Zusammenhängen. Und so wenig früher Gewerkschaften sich für Fragen des Umweltschutzes zu interessieren schienen, so wenig Umweltbewegungen für die soziale Frage. Sollte sich das in Zukunft gegenseitig auflösen, wäre viel an Durchschlagskraft gewonnen. Weiter liegt darin, dass die neue Umweltbewegung die soziale Frage von links beantwortet, eine Bruchlinie mit dem in der Praxis eindeutig neoliberal ausgerichteten Bündnis 90 die Grünen. A49 die Grünen, Entschuldigung. Eine Stellungnahme von Verdi zur Frage des Ausbaus der A49 haben wir bislang allerdings nicht gefunden. Bei Nachfragen harren wir noch eine Antwort. Am vorvergangenen Freitag sprach Frank Rubbel, selbst vom Fach und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Verdi-Fachbereich 11 Nahverkehr, auf der Fridays for Future-Demo. Diese Rede könnt ihr euch auf unserer Seite trotzfunk.de/wordpress anhören. Wir hören jetzt das Interview, das wir mit Frank Rubbel nach seiner Rede gehalten haben. Um Missverständnissen vorzubeugen, bat uns Frank Rubbel vorab noch einmal klarzustellen, dass sich zwar an den Gehaltssteigerungen des TVEDs ausgerichtet werden soll, für die Beschäftigten des ÖPNV, der TVN, der Tarifvertrag Nahverkehr gilt, einschließlich der Lohntabelle. Und jetzt, wo wir auch dies klargestellt haben, hören wir uns das Interview mit Frank Rubbel an.
Ja, das war ja nicht immer so, dass Umweltbewegung und Gewerkschaften ein Bündnis miteinander bilden. Was ist die Grundlage des Bündnisses zwischen Verdi und Fridays for Future und anderen Umweltverbänden?
Also Verdi hat in der Vergangenheit einen Prozess durchlaufen und erkannt, dass Ökologie und Ökonomie in den meisten Fällen verknüpft sind und keinen Widerspruch bedeuten. Im Bereich Nahverkehr bedeutet das einfach, dass man keinen zukunftsfähigen Nahverkehr betreiben können wird, ohne auch die Belange der Umwelt zu beachten.
Momentan steht Verdi in einem, ja, es scheint ziemlich harter Tarifkampf zu werden. Vielleicht schildern Sie uns als erstes mal, vielleicht auch aus Sicht der Marburger Busfahrer und Busfahrerinnen, wie sind denn die Arbeitsbedingungen der Busfahrer und Busfahrerinnen und wie sieht es mit den Lohnzuständen da aus?
Generell hat sich Marburg vorwärts entwickelt, da wir als Verkehrsunternehmen die Stadtwerke-Tochter rekommunalisiert haben. Generell ist es in den Verkehrsunternehmen so, dass die Bezahlung eher unterdurchschnittlich ist und in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes, an die wir jetzt angekoppelt sind, fordern wir 4,8% mehr Lohn für die Fahrer. Für den privaten Bereich, dem die privaten Busunternehmen in Hessen angehören, wurde letztes Jahr von Verdi ein guter Abschluss erreicht, der eine Grundlage bildet, aus dem fast schon niedrigsten Lohnsektor herauszukommen.
Herr Rubbel, es ist ja ein bisschen kompliziert mit den Busfahrern, also mit dem öffentlichen Verkehr, das zu unterscheiden, welche Tarifverträge da jetzt wichtig sind. Vielleicht tun Sie das mal für uns auseinanderziehen. Also wir haben einmal Forderungen, die nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst gehen und dann einmal nach dem Tarifvertrag Nahverkehr. Aber vielleicht erklären Sie uns das mal am besten.
Wir sprechen jetzt also von den kommunalen öffentlichen Verkehrsunternehmen. Für den privaten Bereich wurde im letzten Jahr im privaten Tarifvertrag ein Abschluss erreicht von Verdi. Im öffentlichen Bereich ist es so, dass sich die Bezahlung nach dem Tarifvertrag ÖD, also öffentlicher Dienst, richtet. Hier wurde die Forderung von 4,8% Lohnerhöhung erhoben. Die anderen Tarifforderungen betreffen den TVN, das ist der Tarifvertrag Nahverkehr. In diesem sind alle alle Regelungen enthalten, die die Arbeit selbst betreffen. Vom Urlaub über Schichtzulagen und so weiter und so fort. Und hier hat Verdi Forderungen aufgestellt, die im Moment Gegenstand dieser TVN-Verhandlungen sind.
Ja, und ganz wichtig ist dabei, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Verdi eine Vereinheitlichung bundesweit dieses TVNs, des Tarifvertrags Nahverkehr fordert.
Das ist korrekt. Bis jetzt hat jedes Land seinen eigenen TVN für seine kommunalen Betriebe. Und Verdi fordert, dass ein bundeseinheitlicher Tarifvertrag Nahverkehr geschaffen wird, sodass die Arbeitnehmer in der ganzen Republik von den positiven Regelungen, die erreicht werden, profitieren können und dass die Arbeitgeber nicht vom Bundesland zu Bundesland hohe Unterschiede machen können.
Wichtig ist ja immer die Finanzierung vom Ganzen und da haben Sie auch eine Forderung.
Ja, es muss ein bundesweites Finanzierungsprogramm geben. Die Kommunen sind insoweit überfordert, dass sie in vielen Bereichen, auch durch die Corona-Krise, durchaus jetzt schon am finanziellen Limit sind oder vorher schon waren. Der Bund und die Länder können sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen, für den öffentlichen Nahverkehr Mittel bereitzustellen, wenn eine Verkehrswende erfolgreich sein soll. Zusätzlich dazu fordern wir, dass eine ÖPNV-Konferenz abgehalten wird, wenn Themen wie die Autoindustrie zu einer Chefsache gemacht werden in Deutschland, dann müssen wir auch gleichzeitig sagen, Klima und Verkehr müssen eine Chefsache sein. Es muss eine ÖPNV-Konferenz mit belastbaren Ergebnissen geben.
Ja, das spricht ja auch schon Bände, dass es auf der einen Seite einen Autogipfel gibt. Also da ist die Regierung aktiv und auf der anderen Seite, dass für die Forderung, dass es einen Gipfel zum öffentlichen Verkehr gibt, da muss man erst für kämpfen.
Das ist korrekt, aber das ist eine Frage der Lobby. Wenn die Wirtschaft hinter der Automobilindustrie steht, dann braucht der Verkehr, der öffentliche Nahverkehr, dann braucht das Klima auch eine Lobby. Und dafür arbeiten wir von Verdi zum Beispiel mit Fridays for Future zusammen.
Ich danke sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Wirtschaft geht vor, hebt hervor, der Politiker. Er ist ganz Demokrat, voll in sich vernarrt, der Politiker. Oh, er will das Klima retten. Doch leider würde ich mal darauf wetten. Die Wirtschaft geht vor, die Wirtschaft geht vor, denn kein Geld schießt niemals ein Tor, weiß der Politiker. Im Goldfieberwahn asphaltiert er die Bahn, der Politiker. Durch den alten Wald mit aller Gewalt, der Politiker. Rettet er das Klima immer ungestümer, der Politiker. Setzt er alles in den Teich, dann fällt er weich, der Politiker. Ach, er wird sich dann schon retten, denn ich würd mal darauf wetten. Die Wirtschaft geht vor, die Wirtschaft geht vor, denn kein Geld schießt niemals ein Tor, weiß der Politiker.
Solidaritätserklärungen mit dem Tarifkampf der Kolleginnen im ÖPNV gab es von Fridays for Future auch im Dannenröder Wald zu hören.
In den letzten Wochen haben uns bundesweite Soli-Botschaften von den Beschäftigten im ÖPNV erreicht. Denn wir zwei stehen hier als Vertreterinnen von Fridays for Future in Solidarität mit den Beschäftigten im ÖPNV. Gemeinsam kämpfen wir für eine sozial und ökologisch vertragbare Verkehrswende. Jährlich investieren Bund, Land und auch die Kommunen über 90 Milliarden in die Aufrechterhaltung und den Ausbau der Autoinfrastruktur. 60 Milliarden gehen Strukturfonds zwar zurück an Bund, Land und Kommunen, aber es sind trotzdem 30 Milliarden, denen diese zerstörende Technologie investiert werden. Dieses Geld fehlt im ÖPNV, der Verkehrsinfrastruktur unserer Zukunft. Das muss sich ändern, und zwar jetzt.
Bundesweit sind die Kolleginnen von Verdi aus den Betrieben des öffentlichen Nahverkehrs auf der Straße, um zu kämpfen. Sie fordern teilweise richtig hohe Erhöhungen. Sie fordern Pausenzeiten, denn BusfahrerInnen können teilweise nicht mehr aufs Klo gehen, weil sie so eng getaktet sind. Und wir sagen, wenn wir Verkehrswende fordern, dann müssen wir das komplett denken. Autofreie Städte bedeutet mehr ÖPNV in den Städten, bessere Arbeitsbedingungen in den Städten. Denn auch unsere Generation muss dort eine berufliche Zukunft finden können. Wir würden auch ein Soli-Foto machen und dafür einmal rumdrehen, das Plakat quasi vor euch nehmen, wenn wir alle die linke Faust hochnehmen. Das ist so ein bisschen das Zeichen von gewerkschaftlichen Kämpfen als Solidarität für die Beschäftigten, die streiken. Alle Fäuste hoch! One struggle, one fight, study bleibt. Dankeschön.
In den letzten Tagen spitzt sich die Situation im Dannenröder Wald gefährlich zu. Berichteten Sannis bisher schon von Prellungen, Verrenkungen, Schnittwunden, Sehnenverletzungen, Risswunden und Gesichtsprellungen, kam es innerhalb von 8 Tagen nun zu 3 sehr gravierenden Unfällen, die zweimal zu schweren Verletzungen, dem Himmel sei Dank, aber nicht zu noch schlimmerem führten. An dieser Eskalation ist in erster Linie die Politik schuld. Jahrzehntelang versprach sie den LKW- und Autolärm geplagten Menschen in Mittelhessen Abhilfe durch den Weiterbau der A49. Gleichzeitig versprach sie der neuen Klimabewegung, jetzt aber verstanden zu haben und neben anderem eine ökologische Verkehrswende herbeizuführen. Darunter versteht die Regierung die Erhöhung des Anteils von Elektroautos an immer mehr Autos auf immer mehr Straßen und voilà, fertig ist die Verkehrswende. Das wird weder den meisten der lärmgeplagten Menschen noch der Umwelt nutzen, dafür aber der deutschen Automobil- und Lkw-Industrie sowie Baukonzernen wie Strabag. Für dieses hehre Ziel muss dann halt geklotzt, nicht gekleckert werden und wo gehobelt wird, fallen Späne und davon zurzeit im Dannenröder Wald reichlich. Das wäre nun schon kritikwürdig genug, doch inzwischen fallen im Wald auch Menschen aus großer Höhe schwer verletzt zu Boden. Dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, ist bislang noch Glück. Dieses wird nicht immer anhalten, zumal die Akteure im Wald einem unzumutbaren Dauerstress ausgesetzt werden. In einer 7-Tage-Woche wird geholzt, einzige Ausnahme nach Intervention der evangelischen Kirche ist der Totensonntag. Das reicht natürlich nicht. Es braucht jetzt ein Moratorium aller Baumaßnahmen. Die Zeit muss für einen konstruktiven Dialog zwischen allen Seiten genutzt werden. Es gibt nämlich durchaus Kompromissmöglichkeiten durch Umgehungsstraßen und vor allem der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn. Dass dann einmal nicht die Interessen der Autoindustrie und großer Baukonzerne im Vordergrund stehen, werden sie verkraften können, ganz sicher. Wir hören im Folgenden in die Kundgebung vom 22. November auf dem Dannenröder Sportplatz hinein. Dieser stand in den Zeichen einer erfolgreichen Intervention der evangelischen Kirche zur Einhaltung der Totensonntagsruhe sowie der Eskalation der Ereignisse der letzten Tage. Emotionaler Höhepunkt war gewiss die Audiobotschaft einer aus 5 bis 6 Meter abgestürzten Aktivistin aus dem Krankenhaus. Den Auftakt zur Kundgebung machte eine sichtlich von den Ereignissen berührte Barbara Schlemmer, Sprecherin der BI, keine A49.
Ich möchte wirklich heute nur ganz kurz und vor allen Dingen ganz ruhig. Ich habe mich jetzt wieder gefangen. Für mich war das eine schlimme Woche. Wir haben 3 schwere Unfälle zu verzeichnen. Einmal letzten Sonntag oder Samstag der Absturz, die junge Frau mit Wirbelsäulenverletzung im Krankenhaus. Es ist geklärt, ein Polizist hat absichtlich oder unabsichtlich ein Halteseil durchgeschnitten. Dadurch ist sie zu Boden gestürzt und liegt, glaube ich, noch im Krankenhaus schwer verletzt. Am Montag hatten wir einen weiteren Unfall, ist ein junger Mensch aus 5 Metern Höhe abgestürzt auf der anderen Seite im Glental ist Gott sei Dank unverletzt geblieben und das war nur der Tatsache geschuldet, dass er sozusagen so einen doppelten Knoten oder irgendwie eine doppelte Sicherung hatte. Das heißt, er ist in seinem Sicherungsseil hängen geblieben. Und das ist der einzige Grund, warum nichts Schlimmeres passiert ist. Und gestern ist es, ich habe ja selber diese Räumung die letzte Woche mitbegleitet und gesehen, wie sie vorgehen. Sie gehen brachial vor. Und gestern ist bei einer solchen Aktion, wo wieder ein Seil zerrissen worden ist, ist ein weiterer Mensch 4 bis 6 Meter in die Tiefe gestürzt. Und diese Person ist sehr schwer verletzt. Diese Person ist sehr schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Wie immer haben wir darüber noch keine genauen Auskünfte. Man sagt uns ja nicht, wo die Leute hinkommen und was sie genau haben. Aber wir wissen, dass die Person schwer verletzt ist. Und allen, die jetzt verletzt im Krankenhaus liegen, möchte ich von dieser Stelle erstmal unsere besten Wünsche und unsere Genesungswünsche überbringen. Ich konnte es jetzt nicht mehr verifizieren, ob es wirklich so ist, aber mein letzter Sachstand ist so, dass man gestern auch eine kirchliche Beobachterin niedergeknüppelt hat. Ja, ja, das ist so. Ja. Es gibt Bilder, da sieht man auch Blutspuren tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie schwer die Verletzungen sind, aber unsere Mitaktivistin Susanne Gellert, deren Vater diesen Wald ja hier der Förster Hahn 50 Jahre bewirtschaftet hat, hat gestern gesagt, in meinem Heimatdorf, sie ist aus Dannenroth, herrscht Krieg, ich bin zutiefst unglücklich und dieser Krieg wird von der Polizei gegen uns geführt. Wer wissen möchte, wie es hier zugeht, dem empfehle ich nochmal die Hessenschau von gestern anzusehen. Der Bericht gestern in der Hessenschau 19.30 Uhr hat ein Stimmungsbild gezeichnet, wie es gerade hier ist. Und die Dannenröder haben sich erfreulich klar geäußert. Sie haben sich erstens erfreulich klar geäußert, dass überwiegend die Autobahn nicht gewünscht ist. Und sie haben sich erfreulich klar geäußert, und das möchte ich deutlich nochmal wiederholen. Sie haben gesagt, ein Jahr lang haben wir mit diesen Aktivisten hier im Frieden zusammengelebt. Und das ist ein Lob und ein große Anerkenntnis für euch, ihr lieben Aktivisten. Und das ist auch das, was meine Erfahrung ist, dass wir es hier mit jungen, sehr netten, fürsorglichen, wertschätzenden Menschen überwiegend zu tun haben. Und wenn bei uns mal einer aus der Reihe tanzt, dann machen wir auch nicht immer alle dafür verantwortlich. Und ich bitte dafür, dass man diese Menschen, die unseren Wald verteidigen, genauso differenziert betrachtet. Die meisten sind total in Ordnung. Da wurde dann dazu gesagt, wir haben Angst. Das ist dasselbe wie in Maulbach eigentlich. Die Menschen haben jetzt hier im Dorf Angst, und zwar vor der Polizei. Und ich kann das mittlerweile nachvollziehen. Selbst mich wollten wir jetzt schon dreimal abführen. Man stellt eine falsche Frage oder man macht ein Bild, weil ein Polizist gerade auf einen ganz harmlosen Menschen einprügelt, der nur mal was gefragt hat, was nicht gepasst hat, und dann holt schon einer aus. Das habe ich jetzt selber ein paar Mal erlebt und habe gesagt, Leute, das geht ja so nicht. Ich mache jetzt ein Foto und bringe das zur Anzeige. Dann rücken sie einem sofort auf die Pelle, packen einen links und rechts, wollen einem das Handy wegreißen, damit man das nicht belegen kann. Ich muss sagen, ich kann das wirklich bestätigen. Die Leute haben hier zu Recht Angst. Unter den auch da darf man natürlich nicht generalisieren, aber es gibt schon einige, wo man sagen muss, neben jeden Anlass sozusagen oder jede Kleinigkeit zum Anlass, einen anzugreifen und einem enorme Angst zu machen. Und wir haben jetzt auch schon eine ganze Menge Anzeigen gesammelt von Menschen, die ja festgehalten werden, in Handschellen gelegt werden, völlig unbegründet. Wir sammeln das. Es sind schon einige Anzeigen gemacht worden. Ich kann jedem, dem sowas passiert, ermuntern, das auch zu machen. Vor allen Dingen, sie gehen gern auf Frauen los. Das finde ich also besonders schlimm, dass Frauen ganz besonders im zivilen Bereich Opfer werden von solchen Angriffen.
Das sind so toll, nicht fassbar.
Wir haben deshalb auch gestern wegen der Vorkommnisse, die sich ja jetzt häufern, übrigens die 60-plus-Leute waren ja gestern Morgen auch im Wald, da gibt es auch ein Video, wie man die nach draußen geführt hat. Das war eine große Gruppe 60-plus. Vielen Dank an die 60-plus. die dort im Wald waren. Und da hat ja auch Walter Bernbeck, auch ehemals Pfarrer, gesprochen und eine sehr gute Rede gehalten. Und da kann man auch auf dem Video sehen, wie man die Leute nach draußen befördert hat. Einfach mal so in den Rücken reingeknallt und geht auch schneller und allein die Tonlage. Und einfach auch wirklich in den Rücken geprügelt, ja. Ich würde mal sagen, das finden wir nicht in Ordnung, das verurteilen wir und wir bitten die Polizei, sowas zu unterlassen. So, bevor ich das Wort jetzt an den Probst weitergebe, noch, ich habe gestern aufgrund der Situation, erstens haben wir ja schon vor ein paar Tagen einen offenen Brief an die Landesregierung geschrieben und dieser offene Brief ist von etwa 60 bis 70 verschiedensten Institutionen unterschrieben worden, unter anderem vom Friedensforscher Becker aus Marburg, von den Scientists for Future, von den Parents for Future, also von sehr vielen Organisationen und auch interessanterweise von vielen grünen Kreisverbänden in Thüringen und in Niedersachsen. Und in Hessen sind wir als Homberger Grünen die einzigen, die den Brief unterzeichnet haben. Das finden wir sehr schade. Dann habe ich gestern noch an die Bundeskanzlerin und an den Herrn Steinmeier geschrieben zusätzlich und habe mit Bild- und Filmmaterial einfach auf diese Einsätze hier hingewiesen und mit der Bitte, diesen Konflikt zu stoppen und so lange auch die Rodung zu stoppen und erstmal den Friedensauftrag, den auch der Staat hat, auch der Staat kann ja nicht endlos eskalieren, wahrzunehmen. Ich hoffe, dass Sie sich dazu wenigstens äußern. Ich wurde gebeten, noch eine Ergänzung mitzuteilen. Das hatte ich jetzt tatsächlich vergessen. Gestern hat man also auch mit Elektroschockern im Wald gearbeitet. Und zwar hat man Aktivisten, die sich oben im Baum zusammengeklammert hatten, mit Tasern bearbeitet, mit Elektroschocks, damit sie loslassen müssen. Das ist auch gestern von einem Notarzt kommentiert worden. Das ist absolut verboten, das ist halsbrecherisch. Dabei können die Leute abstürzen durch diese Schocks. Und das verurteilen wir wirklich, so ein Vorgehen, das ist unverantwortlich aus unserer Sicht.
Probst Wöllenstein bestätigte den polizeilichen Angriff auf die kirchliche Mitarbeiterin.
Gestern wurde eine kirchliche Mitarbeiterin, die sich klar als Beobachterin zu erkennen gegeben hat, einfach niedergerungen. Und dagegen protestieren wir ganz klar und deutlich.
Das Wort zum Sonntag sprach in Dannenroth Probst Matthias Schmidt.
Heute ist in der evangelischen Kirche Totensonntag, das heißt, Menschen denken an ihre Lieben, an ihre Toten. Und das ist ein sehr wichtiger Tag. Menschen brauchen Raum zum Trauern, sonst können sie nicht leben. Und dabei geht es nicht um etwas, das in religiösen Winkeln stattfindet, sondern das Land Hessen hält ganz besonders am Schutz dieser sogenannten stillen Sonntage Ende November fest und es verbietet andere öffentliche Veranstaltungen. Da fragt man sich natürlich, warum wurde dann genehmigt, schon vorigen Sonntag und für diesen Sonntag eigentlich auch wieder, hier Bäume zu fällen? Was ist daran so eilig, so unaufschiebbar, dass man diesen Druck in Kauf nimmt und dass man die Spannungen kaum noch kontrollieren kann? Das war für uns nicht nachzuvollziehen und deshalb sind wir sehr froh, dass auf unsere Initiative hin heute wenigstens das Fällen nicht stattfindet. An die Toten zu denken heißt aber auch an das Leben zu denken. Was ist Leben? Wir Christen sind Protestleute gegen den Tod, so hat es ein Pfarrer gesagt, der ist schon lange unter der Erde, er war zugleich Reichstagsabgeordneter damals. Wir sind Protestleute gegen den Tod, ich stimme ihm zu. Und dieses Potenzial sehe ich auch bei denen, die den Wald schützen, die gegen seine Zerstörung ankämpfen, protestieren, aktiv werden. Wald ist Leben. Und für das Leben müssen auch andere arbeiten. Auch Polizisten sind verpflichtet, und wir nehmen sie in die Pflicht. dass das, was sie tun, dem Leben, unserem Leben dient und es nicht angreift und verhindert. Wir haben eben bei dem Rundgang gesehen und gehört, wir haben es eben hier vorne gehört, dass es eine sehr irritierende und verstörende Art gibt, wie Polizei hier aktiv wird und begegnet. Und wir beide haben uns eben auch kurz verständigt, wir werden nochmal bei der Regierung vorstellig werden und werden sagen, so geht es nicht. Die Polizei muss ihren Job machen, aber sie... Aber das, was sie tut, muss den Gesetzen und den Regeln entsprechen und man muss Respekt voreinander behalten. Alle Aktivisten vor denen, die diesen Polizeidienst machen und umgekehrt, so muss es sein. Ich denke, wir brauchen, es ist eine schwierige Situation, es ist ein großer Konflikt, ein Dilemma, was ist das Richtige, was hier geschieht in den Dörfern. In unseren Städten in Marburg wird darüber gestritten, was ist der richtige Weg am Ende. Und man muss diesen Streit auch austragen und man muss diesen Streit auch heftig austragen. Und trotzdem denke ich, wir haben so große Dinge vor uns. Wir brauchen eine ökologische Wende. Wir brauchen in unserer Wirtschaft ein Weg vom Wachstum. Das sind große Dinge. Aber die können wir nicht im Bürgerkriegsmodus austragen. Heute denken wir an die Toten. Und wir denken an die Toten nicht nur mit Trauer, sondern auch mit Dankbarkeit. Was haben sie uns hinterlassen für eine Welt, in der wir bisher leben konnten, gut leben konnten? Es sind die Menschen, die vor uns da waren, die diese Bäume gepflanzt haben. Lange vor uns. Für uns. Und wir sind es, die diese Welt weitergeben muss an andere. Nicht nur das Leben, sondern auch so, dass Menschen darin leben können. Das ist die große Verantwortung. Und deshalb könnte man den Totensonntag auch einmal umbenennen in Nachhaltigkeitssonntag. Vielen Dank.
Und ein weiteres Wort zum Sonntag sprach der Dorfpfarrer von Dannenroth, Alexander Stark.
Ich bin der Dorfpfarrer hier in Dannenroth. Alexander Stark ist mein Name. Und ich beobachte hier in Dannenroth, aber eigentlich in den Dörfern hier im Umkreis, mit großer Sorge die sich dramatisch zuspitzende Lage. Seit Beginn der Rodungsarbeiten erleben wir hier eine bisher für uns unbekannte Polizeipräsenz. Zahlreiche Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit müssen von GegnerInnen und BefürworterInnen der Autobahn hingenommen werden. Schon länger beobachte ich, dass die unterschiedlichen Ansichten zur Autobahn zu Spaltungen zwischen Nachbarn, Freundschaften und selbst durch Familien geführt haben. Gegenseitige Anschuldigungen und Vorwürfe, die sind an der Tagesordnung. Und jetzt das Ausgeliefertsein der aktuellen Einschränkungen, die diese Gräben noch einmal vergrößert haben. Seit dem 10. November hier die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst angefangen haben, finden die Arbeiten an 7 Tagen die Woche statt. Rund um die Uhr gibt es Fahrten von Polizeikolonnen. Und wenn abends die Sonne untergeht, wird durch Flutlichtanlagen die Gegend rund um das Dorf taghell erleuchtet. Unter diesem Dauerstress liegen die Nerven in der Bevölkerung mittlerweile blank. Und dabei ist das Vorgehen von Teilen der Polizei wenig hilfreich. Immer wieder kommt es zu Beobachtungen, wie bei Einsätzen nicht auf die nötige Sicherheit geachtet wird. Weder auf die der AktivistInnen, noch auf die der WaldarbeiterInnen oder der Polizei. Immer wieder kommt es dabei zu schweren Verletzungen, wir haben es vorhin gehört. Und ich bin dankbar, dass wir noch keine Toten zu betrauern haben. Auch der teils menschenverachtende Umgang bei Verhaftungen ist anzuprangern. Ich als Seelsorger bemühe mich um Deeskalation und versuche, für alle ansprechbar zu sein. Aber ganz ehrlich, Friedensgebete und Seelsorgegespräche können nur einen Bruchteil der aufgebrachten Stimmung auffangen. Die Gewaltspirale von Polizeigewalt und gewalttätigem Protest muss unterbrochen werden.
Soweit die kirchlichen Vertreter an diesem Tag. Im Folgenden hören wir in die Reden von drei AktivistInnen hinein.
Ich bin Mensch und nun die vierte Woche hier bei den Weiterhaltungsprotesten gegen die A49 und für die Unversehrtheit des Sandrüder Forstes und möchte euch heute ein bisschen von meinen Eindrücken schildern. Von eskalierender Polizeigewalt fernab der Kameras, von politischer Verschwiegenheit und von aufsteigender Wut. Unsere Welt und vermeintliche Zivilisation steht auf dem Kipppunkt. Schon lange ist vor Umweltverschmutzung und Zerstörung gewarnt worden. Und erst 2014 haben wir mit dem Pariser Klimaabkommen auch völkerrechtlich anerkannt, dass wir die Erderwärmung auf 2 Grad, besser 1,5 Grad begrenzen müssen, da sonst unsere Lebensgrundlage dem Erdökosystem der Kollaps droht. Ich muss wohl keinem hier mehr erklären, was das für fatale Konsequenzen hat. Fakt ist, dass viele Menschen leiden werden. Kommt der Klimakollaps, so wird es für uns junge Menschen, für unsere Kinder, Enkel und Urenkelinnen ein extrem hässliches Leben sein, voll Kriegen, Kämpfen und Leid. Und um das zu verhindern, bin ich hier. Angesichts der trägen Politik ist es offensichtlich, dass dafür ziviler Ungehorsam, die Abkehr von geltenden Verträgen und ein grundlegendes Neudenken des menschlichen Wirtschaftens und Zusammenlebens erforderlich ist. Jahrzehntelanges Wissen über die drohende Klimakrise und deren Folgen haben uns bisher nicht zum Ändern unseres Kurses gebracht. Würden wir alle jemals abgeschlossenen Wirtschaftsverträge durchführen, dann würden wir in 80 Jahren nicht bei 1,5 oder 2 Grad Erderwärmung landen, sondern bei 3, 4 oder 5 Grad. Mit den entsprechenden Folgen. Und genau deswegen können wir es nicht zulassen, dass wir weiter Autobahnen bauen wie bisher und die über 1000 Kilometer Autobahnen und Bundesstraßen, die noch im Bundesverkehrsplan vorgesehen sind, alle realisieren. Und weiter dabei zusehen, wie die Deutsche Bahn kaputt gespart wird und der ÖPNV und der Radverkehr vollkommen vernachlässigt werden. Wir können auch nicht weiter den Flugverkehr mit Milliarden an Steuergeldern subventionieren und die ökologischen Folgenkosten unserer Fluggeilheit auf andere Menschen abladen. Wir brauchen eine Verkehrswende, und zwar jetzt. Der Dannenröder Forst ist für viele von uns ein Symbolbild für die längst überfällige Verkehrswende. Mitten durch diesen gesunden Mischwald, an dem die Trinkwasserversorgung von hunderttausenden Menschen hängt, soll nun eine Autobahn gelegt werden und ein jahrzehntealtes fossiles Projekt durchgeboxt werden? Das passt nicht in unsere Zeit und auch nicht zu den beschlossenen Klimaschutzzielen. Es befeuert nur weiter unsere ökologische Krise. Und das nur, weil seit 3 Legislaturperioden CSU-Minister im Verkehrsministerium sitzen, die den Autolobbyisten, Wirtschaftsunternehmen und Kapitalinteressen Tür und Tor öffnen und kein Interesse an einer Verkehrswende oder nachhaltigen Alternativen haben. Seit Jahren gaukelt die Union vor, nur das Beste für Deutschland zu tun. Und vergisst dabei, dass sie dabei nur sich selbst und ihrem elitären Haufen dient.
Genau.
Wenn die CDU auf Twitter behauptet, unglaublich viel für Nachhaltigkeit zu tun, indem sie 1000 Bäume pflanzt, dann ist das kein großes Vorhaben, sondern Scheinheiligkeit pur. Genau. Um ihre Christlichkeit ist es ebenso wenig gut bestellt, wenn die Polizei auch sonntags im Wald ist, um Aktivistinnen zu räumen, nicht einmal und sogar dann, wenn es ein Feiertag ist. Es fühlt sich an wie staatlicher Terror gegen legitimen Protest. Durch übertriebenes und rücksichtsloses Verhalten seitens der Polizei sind bereits mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein Mensch ist letzten Sonntag aus einem Tripod gefallen, weil ein Polizist ein tragendes Seil der Struktur durchgeschnitten hat. Auch gestern ist wieder ein Mensch gefallen, weil die Polizei nicht in der Lage scheint zu erkennen, wenn Seile Menschenleben halten. Die alltäglichen Vorfälle zeigen, dass die Polizei nicht in der Lage ist, die Demonstrantinnen zu schützen. Durch das Fällen von Bäumen, an denen Menschen hängen und durch gewaltvolles Vorgehen, sobald keine Kameras in der Nähe sind. Gestern wurde sogar eine kirchliche Beobachterin niedergeschlagen. Menschen werden hier in akute Gefahr gebracht durch Maßnahmen, die versuchen, uns ganz bewusst zu schaden. Durch Tweets, die so einseitig und weit entfernt von der Wahrheit sind, dass sie das Neutralitätsgebot der Polizei verletzen und durch Dementieren jeglicher eigener Fehler. Die Polizei, die uns eigentlich schützen sollte, fährt eine Einsatzstrategie, die versucht, die Situation zu eskalieren, um den Protest zu illegalisieren. Durch permanente Präsenz scheint die Polizei versuchen zu wollen, unseren Mut und Willen zu brechen. Doch weder Repression noch die aktive Verschleierung von Polizeifehlverhalten kriegen uns klein. Der Widerstand ist stark und er wird weitergehen. Und wenn ihr euch fragt, wie es so ist, wenn man als friedlicher Protestler der Staatsgewalt gegenübersteht, mit dem Gefühl, keine andere Wahl zu haben und der Macht und der Gewalt der Polizei hilflos ausgeliefert ist, dann kann ich nur eins sagen, es macht verdammt wütend.
Ja, ja.
Und deswegen möchte ich ein paar letzte Worte an unsere Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel richten, die die Macht haben sollte, diesen unsäglichen Einsatz zu stoppen.
Hat die kein Interesse dafür?
Seit Wochen beobachte ich hier im Wald und auch in meiner Heimat, wie breit die Unterstützung des Protestes ist. Die Menschen wünschen sich eine längst überfällige Verkehrswende, weil sie genauso gut wissen wie ich, dass es so nicht weitergeht. Rechtsstaatlichkeit scheint zunehmend zu einer leeren Phrase zu werden, wenn die Polizei willkürlich Verdächtigungen ausstellt, Menschen pauschal unter Beobachtungen stellt und Personen zusammenschlägt. Dann ist das kein Rechtsstaat mehr, sondern eine Farce. Wir haben ein Polizeiproblem.
Wir haben ein Politikproblem.
Die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich. Der vollkommen überzogene Aufmarsch der Polizei am Wochenende ist nicht nur arbeitsrechtlich eine Katastrophe, sondern stresst alle Seiten und führt zu einem gesteigerten Risiko von Unfällen und Verletzten, wie sie bereits mehrfach passiert sind. Vor 2 Jahren ist im Hambacher Forst eine Person gestorben. Ich hoffe schwer, dass es hier nicht dazu kommen wird und rufe Sie dazu auf, aufzuhören zu schweigen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und endlich eine Politik zu betreiben, die zukunftsfähig ist. Menschen sollten für einen legitimen Protest nicht mit ihrer Gesundheit oder gar mit ihrem Leben bezahlen müssen. Frau Merkel, in 15 Jahren Amtszeit waren Ihre klimapolitischen Erfolge bisher äußerst überschaubar. Wenn Sie nicht als Kanzlerin des Schönredens und Nichthandelns in die Geschichte eingehen wollen, fordere ich Sie dazu auf, Herrn Minister Scheuer, der seit Jahren einen grauenvollen Job für das Allgemeinwohl macht, vom Stuhl zu weisen, einen Hut zum Maßstab zu veranlassen und sich endlich für eine neue Verkehrspolitik einzusetzen. Und wo wir schon dabei sind, über dysfunktionale Strukturen zu sprechen, möchte ich Sie auch bitten, sich die Arbeit der Exekutive und des Innenministeriums genau anzuschauen. Was hier tagtäglich in und um den Dannenröder Wald zu erleben ist, ist eine Zumutung. Es grenzt schon fast an Bürgerkrieg, bei dem friedliche BürgerInnen gegen bewaffnete Beamte kämpfen. Können wir es wirklich Rechtsstaat nennen, wenn DemonstrantInnen, die für eine klimagerechte Welt kämpfen, von Beamten niedergeknüppelt werden? Tun Sie endlich was und lassen Sie den blumigen Worten und versprochenen Ambitionen endlich konkrete Taten folgen. Stoppen Sie die Rodung des Dannenröder Forstes. Ich möchte euch zum Abschluss ermutigen. Geht raus und verbreitet den Geist des Widerstandes. Erzählt euren Freundinnen und Freundinnen vom Danny und euren Erlebnissen. Sucht euch Möglichkeiten, euch einzubringen und aktiv zu werden. Ob hier oder in euren Heimatstädten. Schreibt Briefe, macht Aktionen und lasst euch nicht alles gefallen, was die Politik uns aufzutischen versucht. Lasst uns gemeinsam für eine klimagerechte Welt kämpfen. Ich sag Danny, ihr sagt bleib! Danny! Danny! Danny, Danny, Danny!
Es folgt eine weitere Rede einer Aktivistin. Sie beschreibt, wie es an diesem Wochenende zu dem Absturz ihrer Freundin aus 5 bis 6 Meter Höhe gekommen ist. Die schwer verletzte Aktivistin ist per Audiobotschaft auch selbst zu hören.
Gestern Morgen um 8:30 ist im Barrio Morgen unsere Freundin von einem Skypod gefallen. Aus knapp 5 Metern Höhe, ungebremst, mit dem Rücken zuerst auf den Waldboden. Unsere Freundin saß dort oben nicht ohne Grund. Sie hat sich in den Skypod begeben, um mit uns zusammen die Rodung des Dannenröder Forstes zu verhindern. Dabei war sie nicht gesichert, weil dies die einzig wirksame Methode zu sein scheint, die Rodung mit dem eigenen Körper zu blockieren. Ein Polizeibeamter des BFE Nordrhein-Westfalen ist dann trotz ununterbrochener Warnung von Aktivisti auf dem Seil herumgetrampelt, sodass es zerrissen ist. Strukturen wie diese sind der Polizei schon seit der Räumung des Hambacher Forstes bestens bekannt. Alle Seile, an denen Menschenleben hängen, sind im Danny gut sichtbar, mit Flatterband und Warnschildern markiert. Wir überprüfen alle Strukturen regelmäßig auf ihre Sicherheit. Unfälle sind also ausgeschlossen. Zum Glück ist das Ganze gestern glimpflich verlaufen, sodass wir eine Sprachnachricht von der Person, die gestern vom Skypod gefallen ist, jetzt abspielen können.
Hallo liebe Menschen aus der Waldbesetzung, ich spreche gerade von meinem Krankenhausbett aus. Nach meinem Sturz heute bin ich hier gelandet und ich hatte sehr großes Glück. Ich habe nur einen angebrochenen Wirbel. Und ansonsten geht es mir relativ gut körperlich. Ich denke, ich bin relativ bald wieder in der Lage zu gehen und so. Aber mit drin ist gerade sehr, sehr viel zerwühlte Emotionen. Ich bin sehr, sehr wütend. Wahnsinnig wütend. Und ich weiß gerade gar nicht so richtig, wohin mit meiner Wut, weil ich mich nicht bewegen kann. Oder nicht viel. Und ich bin auch wahnsinnig traurig und sehr verzweifelt, weil ich mir sehr große Sorgen mache, dass noch mehr Menschen verletzt werden in diesem Protest. Und ich mache mir auch so große Sorgen, weil alle unsere Strukturen auf unser Recht auf körperliche Unversehrtheit aufgebaut sind und da die Polizei so willkürlich vorgeht und auch so wahnsinnig naiv, können wir uns nicht sicher sein, dass dieser Plan aufgeht, und es macht mir Angst. Trotzdem glaube ich, dass es gerade sehr wichtig ist, entschlossen zu sein und auch wütend, aber auch sehr bedacht. Und wir müssen alle sehr gut aufeinander aufpassen. Das ist sehr wichtig. Ansonsten habe ich euch, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, gerade außer Fuck the Police. Und viel Liebe an euch. Es tut sehr, sehr gut zu wissen, dass ihr da seid. Und ich wünsche euch sehr viel Kraft.
Morgen war kein Unfall, auch kein tragischer Vorfall, wie die Polizei so dreist versucht hat, es runterzuspielen. Das gestern Morgen war ein mutwilliger, nein, ein vorsätzlicher Anschlag auf ein Menschenleben. Der Polizist wusste, dass dieses Seil ein Menschenleben trägt. Das hat mir sein Truppführer eindeutig bestätigt. Seine Einheit sei ausführlich sensibilisiert worden. Jeder Polizist, jede Polizistin habe ein mündliches und schriftliches Briefing erhalten. Und seit den Einsätzen im Hambi seien ihnen die Seilstrukturen gut bekannt. Wie kann es also sein, dass ein Mensch trotzdem auf diesem Seil rumgetrampelt ist? Wie kann es sein, dass er wieder und wieder auf das Seil steigt, obwohl ihm vom Baumhaus daneben mehrere Aktivisten in einer großen Lautstärke zuschreien, dass er aufhören soll? Wie kann es sein, dass eine Hundertschaft darum herumsteht und nicht eingreift? Und nach so einer Straftat der Polizei müssen wir uns anhören, dass alle Polizisten Bescheid wüssten, nur wenige Minuten, nachdem die Handlung das Gegenteil bewiesen hat. Wenn alle es wüssten, hätte dann nicht letzten Sonntag schon Schluss mit diesen Mordanschlägen sein müssen? Aber nein, in 1,5 Wochen, beziehungsweise jetzt 2 Wochen Rodung, mussten wir zusehen, wie unser Freund und Helfer einen Tripod, einen Monopod, einen Skypod und eine Traverse zerstört und damit unsere FreundInnen in Lebensgefahr gebracht hat. Und das Perfide daran, niemand kann für diese Straftaten belangt werden, weil die wenigsten eine Identifikationsnummer besitzen. Dabei trägt jeder Polizist und jede Polizistin die volle Verantwortung und setzt mit dem Nicht-Eingreifen einen Haken hinter die Taten der KollegInnen. Halbgare Rechtfertigungen, Lügengeschichten und ekelhaft respektlose Kommentare untermalt von Gelächter treiben die Unmenschlichkeit noch auf die Spitze. Wir sind traurig. Wir sind bestürzt und verletzt, aber vor allem sind wir eines: wütend. Wütend angesichts der Willkür und Grausamkeit der Polizei. Und deshalb fordern wir, wenn ihr euren Job machen müsst, dann wenigstens richtig. Finger weg von den Seilen. Dankeschön.
Welch emotionaler Belastung die AktivistInnen gegenwärtig ausgesetzt sind, macht der nächste Beitrag augenscheinlich, mit dem wir unsere Berichterstattung beenden wollen. Das Brummen im Hintergrund, das euch und ihnen vielleicht schon im letzten Redebeitrag aufgefallen sein mag, stammt von einem inzwischen aufgestiegenen Polizeihubschrauber. Was die Botschaft davon sein sollte, ein Freund und Helfer is watching you vielleicht, wissen wir nicht. Es unterstrich jedenfalls die Erzählung des Aktivisten.
Ich mag ein bisschen davon erzählen, wie das Leben hier für mich und viele andere außerhalb von Sonntagen aussieht. Viele Menschen sind jetzt hier seit 2 Monaten oder länger und arbeiten sich jeden Tag hier kaputt und geben ihre ganze Kraft für diesen Kampf, für diesen Wald, gegen die Autobahn. Und seit 2 Wochen ist die Polizei jetzt auch hier in diesem Wald dabei. Und die Mittel, die sie einsetzen und die Art und Weise, wie wir das erleben, ist ziemlich krass. Seit 2 Wochen höre ich in meinem Zuhause jeden Tag Geräusche von Maschinen, von Kettensägen, von fallenden Bäumen, von schreienden Menschen. Ich weiß, dass jeden Tag Freunde von mir verletzt werden, Freunde von mir verprügelt werden, Freunde von mir sitzen im Knast, weil sie sich von einer Brücke gehängt haben. Das alles macht mit uns unglaublich viel und ich kann es gerade hier auf dieser Bühne gerade gar nicht so wiedergeben, wie ich das gerne würde.
Danke!
Ja.
Danke.
Ich.
Danke.
Danke. Das Gefühl, das ich habe, wenn ich sehe, wie dieses Polizeicamp, was da drüben langsam auf mein Zuhause zurückt, ist schrecklich. Ich sehe, nachts leuchtet alles, ich höre auch nachts noch Geräusche von Maschinen die ganze Nacht und habe keine Sekunde mehr in meinem Leben ohne Stress. Die Polizei läuft tagsüber immer wieder durch das Camp und verfolgt irgendwelche Menschen oder läuft einfach nur rum und das löst, also ich weiß nicht, wir versuchen uns darin gegenseitig zu halten und jeden Tag sitzen wir irgendwo und weinen und halten uns in den Armen und es funktioniert echt gut, dass wir uns irgendwie noch auffangen, aber es ist ziemlich krass. Und das betrifft nicht nur die Menschen, die da in dem Wald sind und von der Polizei geräumt werden. Es betrifft genauso die Menschen, die beim AA arbeiten, die Menschen, die in der Küfer oder hier im Camp sich verausgaben oder GESA-Support machen. Wir sind alle am Limit und geben unsere ganze Kraft dafür, diesen politischen Kampf irgendwie zu führen. Und das ist das, wofür ich gekommen bin ursprünglich. Für einen politischen Kampf. Ich wollte mich einsetzen für Klimagerechtigkeit und für eine schönere Gesellschaft für uns alle. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin in einem Krieg gelandet bei dem, was da passiert. Und das finde ich total schrecklich, dass ich Angst haben muss. Ich habe Angst darum, dass ich weiß, dass ich mein Zuhause in den nächsten Tagen verlieren werde. Ich weiß, dass Freunde von mir in den Knast stecken. Ich weiß, dass Freunde von mir jeden Tag in Lebensgefahr sind und habe Angst, selbst zu sterben bei dem, was hier passiert. Das ist total krass. Sorry. Das ist